Es ist noch tatsächlich kein Monat her, dass der Iran-Krieg ausgebrochen ist, oder nein, anders, dass Israel und die USA den Iran angegriffen haben, so wird ein Schuh draus. Und trotzdem ist die Welt schon eine komplett andere. Wir schauen natürlich wieder auf den aktuellen Konflikt, wie sich das weiterentwickelt hat bisher und was es sonst noch gibt im Rest der Welt, das schauen wir natürlich auch an bei der neuesten Ausgabe von Tacheles. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Was gibt's noch zu sagen? Naja, spannende Unterhaltung, wie immer. Wir schauen, was wir berichten können und ich freue mich, dass Sie dabei sind hier bei der etwas anderen Nachrichtensendung. Jetzt geht's los. Thomas, ich grüße dich. Hallo, wie geht's?
Beschissen.
Erzähl's, komm, erklärst du.
Wir haben ja schon die halbe Sendung fertig und dann sagst du, oh ja, du, ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Das machen wir alles mal von vorne. Finde ich gut.
So schlimm war es nicht. Es waren ungefähr 10 Minuten, die wir
jetzt... Ja, komm, du treibst und machst was. Wir waren fast fertig.
Wir haben 10 Minuten in den luftleeren Raum gesendet und können jetzt, haben wir gut geübt für den ersten Artikel. Es tut mir leid, wirklich, die 10 Minuten.
Das reißt, das ist letzte Woche das auch schon. Robert, bitte, mach dir mal so einen Zettel auf dem Monitor. Knopf drücken.
Es steht auch ganz groß vor mir. Es steht ganz groß vor mir. Aufnahme einschalten.
Ja, dann solltest du es auch lesen.
Ist schon da. Also, ja. Wo waren wir? Bei Guten Tag, ja?
Ja, bei Guten Tag, ja, schön. Schön, dass du jetzt nicht neben mir sitzt. Du würdest einen kräftigen in die Rippen kriegen.
Zu Recht.
Ich habe dir vorhin gesagt, solltest du mal nach Russland kommen, damit wir uns in Ruhe treffen. Ich habe das inzwischen zurückgenommen. Hier in Russland kriegst du auf die Fresse, wenn du kommst.
Ja, es ist eigentlich nicht zum Lachen, was wir besprechen hier, aber trotzdem versuchen wir es mal anzugehen. Wir gucken natürlich wieder auf die Ereignisse in der letzten Woche und ich würde gerne mit dir einsteigen mit dem ersten Artikel, wo du die Zahlen mal so ein bisschen aufgelistet hast, was da bisher kaputtgeschlagen worden ist. Also ich lese hier 85.000 zivile Gebäude, 282 medizinische Einrichtungen und 600 Schulen. Also ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, dass da jedes Gebäude komplett evakuiert worden ist, bevor da irgendwas drauf fällt. Das heißt, wenn jetzt mal angenommen, nur in jedem zweiten Gebäude ein Mensch drin wäre, was illusorisch ist, da sind wahrscheinlich viel mehr, reden wir ja schon von über 40.000 zivilen Toten alleine im Iran. Das ist ja irre.
Vielleicht. Wie gesagt, das hast du ja nicht aufgezeichnet. Aber das Problem ist ja, dass es einfach keine Kontakte gibt. Also ich habe Leute im Iran, die ich ansprechen könnte. Ich habe ja auch Bekannte, die welche haben. Aber im Iran ist seit 26 Tagen das Internet platt. Das heißt, ich komme auch nicht durch. Ich weiß nicht, was da los ist. Und von daher können wir nur raten. Also die Zahlen, die ich nenne, sind roter Halbmond. Das ist jetzt, wie gesagt, wie Rotes Kreuz, die einfach gesagt haben, was sie so sehen. Wie viele Tote? Tja, gute Frage.
Auf beiden Seiten, weil die Nachrichtenlage aus Israel ist ja auch sehr dünn. Da wird ja auch so gut
wenig berichtet. Ja, auch da gibt es erstaunlich wenig Informationen.
Gestern die wütende Fernsehansprache von einem Bürgermeister aus dem Norden von Israel gesehen, der, also ich verstehe ja kein Hebräisch, aber die amerikanische Übersetzung, die das so durchlief, war, warum habt ihr das zugelassen, es ist alles kaputt hier, und er war wirklich wütend, den Tränen nahe, ein kleiner Ort im Norden, und muss alles platt sein, ja.
Also von, ja, wobei, das muss man jetzt gucken, was es ist im Norden, das von, kann auch sein, dass das eben Hisbollah ist.
Ja, eben. Also sprich, weil es jetzt wieder da losgeht, dass dann die Siedler vor Ort, der Bürgermeister vor Ort, der Regierung da einen Vorwurf macht, dass jetzt von der Seite auch wieder Druck kommt.
Ja, ja, also du, wie gesagt, wir wissen einfach nicht, was los ist. Also die Israelis hat sich sehr bedeckt, ihre Schäden zu melden. Die Iraner, offizielles Iran, sagt ja auch nicht viel. Wie gesagt, das, was ich hier habe, ist roter Halbmond. Wir können immer nur raten. Also, ne, das ist Fog of War, der Nebel des Krieges. Es wird im Augenblick viel geheim gehalten. Wir haben auch die US-Basen. Also, der Iran sagt, sie hat alle 13 US-Basen in der Region beschädigt. Und das Pentagon sagt, nee, es gibt nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Und die New York Times meldet, dass die Soldaten aus den US-Basen inzwischen in Hotels untergebracht werden, weil das da viel zu gefährlich ist und sie da gar nicht mehr richtig arbeiten können. Also, wir erfahren ganz viel nicht.
Denkst du, dass das eine Vorsichtsmaßnahme zur Evakuierung ist, um nicht getroffen zu werden, oder weil es da gar nichts mehr gibt, wo man schlafen könnte?
Ja, und vielleicht auch, weil es einfach nichts zu arbeiten gibt. Mhm. Also wenn der jetzt das Gerät kaputt ist, was soll der da machen? Also ich weiß es nicht. Wie gesagt, das sind ja alles so Meldungen. New York Times schreibt, jetzt muss das auch nicht stimmen. Ne? Die können ja auch an einer falschen Quelle sitzen. Ich weiß es nicht. Ich will damit nur sagen, wir wissen eigentlich herzlich wenig über das, was wirklich passiert. Also was wir sehen ist, es läuft für die USA nicht gut. Das können wir festhalten.
Und trotzdem höre ich aber Heldenmeldungen aus dem Pentagon. Pete Hexas, der die ganze Zeit den Gashebel nach vorne schiebt. Also der wird im Nachgang des Krieges einzeln zu betrachten sein, der Mann. Aber man sieht nicht wirklich jetzt den großen Durchbruch. Also ich lese und höre seit 4 Wochen fast, dass da jetzt der Iran quasi schon am Boden liegt. Und trotzdem gibt es permanent irgendwelche Angriffe vom Iran.
Ja, was hat heute der ehemalige Chef des MI6 gesagt? Die Initiative in diesem Krieg hat der Iran. Die USA haben die Initiative verloren. Also es läuft für die USA nicht gut. Das ist das, was wir wissen. Die Details wissen wir nicht. Mhm. Das ist einfach der Punkt. Also wir können vieles kann man sich zusammenreimen. Also offensichtlich, der Iran hat Raketen. Haben die USA wohl nicht mit gerechnet.
Offensichtlich viele.
Ja, und die USA kriegen ein Problem mit der Flugabwehr. Das war vorhersehbar.
Die 2 Flugzeugträger sind jetzt im Gespräch. Der eine ist weg. Gerald Ford liegt auf Kreta. 12 bis 14 Monate ist die Reparatur angesetzt.
Ja, der muss aber noch nach Hause fahren vorher. Der kann da nicht repariert werden.
Die Wartungen, ja, das muss.
Naja, also ich meine, Gerald Ford, das gibt es eigentlich bisher nur eine oder gibt es 2 von diesen Dingern? Von der
Ford-Klasse. Die Gerald Ford ist diejenige mit den Magnetkatapulten, gell?
Ja, Moment, es ist ja eine neue Klasse. Früher war es ja Nimitz-Klasse, das waren ja 10 Stück identisch, Nimitz. Ich guck mal gerade nach.
Und ich glaube, die Gerald Ford ist der erste.
Darum heißt die Ford-Klasse, weil das Typschiff ist.
Ja.
Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, haben sie schon einen zweiten fertig oder das ist bisher der einzige?
Ich glaube nicht.
Ja, ich gucke mal nach.
Und während du suchst, der zweite, ich glaube, der heißt Lincoln, Abraham Lincoln, der wurde plötzlich von 300 Kilometer Entfernung zum Iran auf 1000 Kilometer zum Iran entfernt.
Also, ja, das ist noch Nimitz-Klasse, ja. Ah ja, hier, ich habe die Liste. Also fertig ist Gerald Ford in Dienststellung 2017. Der zweite, John F. Kennedy, soll geplant 27 in Dienst gestellt werden. Nummer 3 Enterprise 2030 geplant. Für die folgenden Doris Miller, William J. Clinton gibt es auch einen und George W. Bush, die sind noch nicht mal Fertigstellungsdaten. Mhm. Also es gibt tatsächlich nur einen und der ist auch technisch offensichtlich nicht so fit. Weil was habe ich jetzt auch gerade gelesen? War das Bloomberg oder wer das berichtet hat? Die Gerald Ford hat Riesenprobleme, also nicht nur jetzt das, was wir kennen, dass die Klos nicht funktionieren und dass da die Wäscherei abgebrannt ist. Sondern das soll wohl richtig hingehen, dass sie selbst nicht mal wissen, ob die Katapults funktionieren. Also das heißt, die haben dann geschrieben, das soll ein Pentagon-Bericht geben, da steht drin, wir haben die noch nie wirklich unter echten, reellen Gefechtsbedingungen getestet und sind uns nicht sicher, ob die kritischen Systeme, also Katapulte, Fangsysteme für die Flugzeuge bei der Landung und Luftabwehr tatsächlich wirklich, wirklich krisenfest funktionieren.
Krisenfest heißt permanenter Umlauf. Also das rein, raus, ja.
Naja, also das haben die jetzt, das hat das Pentagon geschrieben. Das Pentagon sagt in seinem Bericht, ich meine, es war Bloomberg drauf und sagt, da steht drin, das wurde noch gar nicht ausgiebig. Es gibt nicht genug Daten, es gibt nicht genug Test. Der Ding ist erzählen in einem Dienst, was haben die ganze Zeit gemacht? Mhm. Das ist offensichtlich wieder so, ne, die amerikanische Geschichte, 13 Milliarden, super teuer, groß, dick, teuer, aber funktioniert so richtig gut nicht. Alles wieder schick. Für schönes Wetter, aber nicht für den Krieg.
Der Nebel des Krieges, The Fog of War.
Ja.
Ist der Titel für heute.
Stimmt, wir haben noch keinen Titel.
Jetzt da haben wir es jetzt schon, gell? Und in diesem Nebel ist auch etwas versteckt, das in Deutschland so gut wie niemand mitbekommt, nämlich der Angriff der israelischen Streitkräfte auf den Libanon, auf den Südlibanon. Das sind jetzt mittlerweile 1 Million Menschen auf der Flucht, vertrieben, 1000 tote Zivilisten. Ich habe gerade vorhin ein Video gesehen, wo ganze Gegenden platt gemacht werden mit den größten Raketen, also wie Gaza, die machen das komplett platt und ja. Es gibt überhaupt keine Berichterstattung darüber. Das passiert so wirklich so im Nebel und ich frage mich, das kann doch gar nicht sein. Warum ist jetzt gerade diese Kampagne so stark? Man denkt doch eigentlich, dass Israel jetzt mit dem Iran massiv beschäftigt ist.
Netanyahu hat sein, das sind Zionisten. Das Ziel der Zionisten ist Groß-Israel. Netanyahu ist Zionist und seine Regierung ist teilweise noch schlimmer. Der, was war das? Verteidigungsminister Katz war das, glaube ich. Der hat doch gesagt, wir werden im Libanon genauso vorgehen wie in Gaza. Das hat er offen gesagt. Nicht, dass
Interessant.
das jetzt zu viel Protest geführt hätte, aber er hat es gesagt. Und das sehen wir. Also der Südbeirut scheint schon ziemlich platt zu sein. Also die gehen richtig brutal drauf. Und sie wollen einrücken. Sie wollen, jetzt haben sie auch gesagt, hat der Finanzminister, glaube ich, gesagt, sie wollen Libanon, Südlibanon besetzen. Es geht jetzt um Gebiete. Netanyahu will Groß-Israel. Also Gaza ist mit Sicherheit auch noch nicht erledigt. Das wird er auch noch haben wollen.
Also
Westjordanland sind sie gerade dabei. Wird ja völlig zersiedelt. Auch der Terror im Westjordanland, wo laufend Palästinenser ermordet werden, aus den Häusern getrieben werden, um da israelische Siedlungen zu stellen. Das läuft ja auch nebenbei seit Oktober, was war das, 23 mit Gaza. Das ist auch eine Sache, die keine Schlagzeilen macht. Und jetzt eben Südlibanon.
Ich hüpfe mal kurz in der Geschichte zurück. 48. Gründung Israel. Von Anfang an gab es Stress mit den Nachbarn. Von Anfang an. Und das Verhalten der israelischen Siedler und der Politik war jetzt nicht so, dass das dann auf Frieden und Einigkeit und Zwei-Völker-Staat, sondern das war ziemlich brutal. Die Nakba ist die Vertreibung der Palästinenser aus den Dörfern, die ganzen Massaker, die damals angestellt worden sind. Das hat die Nachbarn nicht irgendwie dazu eingeladen, mit Israel friedlich zusammenzukommen. Wir wissen, welche Terrororganisationen, sogenannte, gegründet worden sind im Nachgang dieser ganzen Geschichten, seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt Israel auf die Idee, noch mehr Land einzunehmen, in dem Glauben, weil das in einem alten Buch steht, ist es deren Recht, und zu hoffen dann, dass die Nachbarn damit einverstanden sind.
Nee,
Das
das
geht
müssen
nicht
die
in
nicht.
meinen Kopf, weißt du? Das wird
Müssen
ja,
die, aber die
das wird,
vertreiben die. Die sind da nicht
ja, aber es
einverstanden.
wird ja
Frag
nicht
mich.
besser dadurch, wenn noch mehr Menschen vertrieben werden, wird der Backlash, wie sagt man das auf Deutsch, der Gegenwind für die Menschen und die Politik in Israel ja noch größer werden. Weltweit, wie wir es jetzt schon sehen, dass Israel immer mehr isoliert wird in der internationalen Gemeinschaft und natürlich auch faktisch vor Ort. Die Menschen in Israel müssen darunter leiden. Durch Angriffe,
Ja.
durch Terror, durch all die
Und auch all
Repressalien.
die Juden nicht in Israel. Wie viele
Ja,
Leute
eben.
machen pauschal, ne, die Juden in Deutschland oder sonst wird nichts dafür können, für die israelische Politik verantwortlich?
Zig Videos gesehen, dass Juden irgendwo nicht bedient werden, sobald rauskommt, dass die aus Israel sind.
Ja, die können ja erstmal nichts dafür. Das ist ja die Regierung, die das macht. Und wer die gewählt hat, gut, den kann man Fragen stellen, aber deshalb, da kann ja jetzt ein Jude in Berlin nichts dafür.
Eben.
Also, aber gut, das ist das, was läuft. Und ich meine, Netanyahu hat ja auch schon so eine Karte gezeigt bei der UNO, was er gerne hätte. Und ja, es ist ein bisschen doof. Also die haben da Pläne darum, die wären ja auch nicht böse drum, wenn die Araber in den Krieg gegen Iran ansteigen und der ganze Golf abbrennt. Das würde die
Weil
Araber
sie
schwächen, sich die.
als letzte große Macht dann im
Ja,
Osten übrig bleiben, ja.
weil die sich alle schwächen und Israel wäre der lachende Dritte. Die versuchen ja, wie wild, die Araber auf Teheran zu hetzen.
Wäre es denn
Bisher sind die
Israelis
Araber schlau genug,
recht?
das nicht zu tun.
Wäre es denn Israelis recht, wenn die Amerikaner verschwinden aus der Region? Die Wünsche des Irans sozusagen
Ne, das glaube ich
erfüllen?
nicht. Israel kann doch ohne die Amerikaner gar nichts. Israel hat keine nennenswerte Rüstungsproduktion außer ein paar Raketen. Ohne die Amis ist Israel null. Und den Schutz der Amis auch, wir sehen es ja jetzt. Die greifen Israel an und dann müssen sie extra die Gerald Ford ins Mittelmeer schicken, damit deren Flugzeuge Luftabwehr spielen. Die Flugzeuge der Gerald R. Ford greifen nicht den Iran an. Die kreisen im israelischen Luftraum und helfen bei der Luftabwehr mit Luft-Luft-Raketen gegen anfliegende Raketen. Also Israel kriegt alleine nichts gebacken. Natürlich, die brauchen die Amerikaner.
Krass.
Ja, aber es ist interessant, ne? Die deutschen Medien finden das nicht berichtenswert. Wenn es um Israel geht, sind die sowas von blind auf allen Augen, einschließlich der Hühneraugen, das ist schon unglaublich.
Was weißt du über die Abschüsse der amerikanischen Flugzeuge? Ich habe jetzt von der F-35 gelesen, was sehr außergewöhnlich ist, weil alle gedacht haben, die ist so super tarnkappenmäßig,
Ja,
dass die niemand.
da kommen wir doch gleich drauf. Das ist der nächste Artikel schon. Ja, nehmen wir den nächsten Artikel, da können wir es ja durchgehen.
Das Kurzfazit.
Ja, da können wir die einzelnen Punkte besprechen, ist nicht verkehrt.
Okidoki, ja, also, the big loser, Mr. China, Iran. Sind schwere Enttäuschung, persönliche Enttäuschung. Ich rufe ihn nicht mehr an, ganz ehrlich. Also,
Nee?
ich bin durch.
Schickst du mir auch keine Geburtstagskarte
Nein, wir
mehr?
gehen auch nicht mehr golfen zusammen. Ich habe gesagt, das muss er selber machen.
Ja gut, meine Enttäuschung hat sich in Grenzen. Ich habe immer gesagt, ich habe ihn für das kleinere Übel als Biden gehalten, ob ich damit oder das Biden-Team. Ob ich damit am Ende richtig werden wir sehen, aber dass Trump für Venezuela und den Nahen Osten gefährlich wird, habe ich immer gesagt, da habe ich immer vorgewarnt.
Und es hat so gut angefangen letztes Jahr mit dieser ganzen Doge-Geschichte und dann eben so der Aufräumen, also die ganzen kleinen Dinge, so wo man dann alle gedacht hat, Gott sei Dank, bisschen gesunder Menschenverstand, End of Woke und all diese Geschichten, keine Männer mehr in Frauensportarten und so weiter. Da dachten ja alle so, jetzt geht's los. Aber wie wir jetzt wissen, offensichtlich hatte jemand anders sein Ohr und er scheint offensichtlich auch gar nicht bereit zu sein, die Realität anzuerkennen, weil das, was man hört von ihm, die aktuellen Aussagen, der denkt, es läuft super.
Ich weiß nicht, was der denkt, ich weiß nicht, was sie ihm erzählen. Das ist ja das Blöde, wenn du so ein Präsident bist. Du bist ja sehr auf die Berichte angewiesen, die du kriegst. Du kannst ja nicht sagen, ich mache 3 Stunden Pause und recherchiere selbst. Die Zeit hast du nicht. Du hast einen durchgetakteten Arbeitstag und kriegst die ganze Information vorbereitet, aufbereitet. Helmut Schmidt hat mal gesagt, dass in den Berichten von BND hat er nie geglaubt. Das hat auch, glaube ich, welcher amerikanische Präsident war das nicht? Auch Carter, ich weiß nicht, der hat auch CIA-Berichte nicht gelesen, weil er wusste, dass sie ihm Scheiße erzählen. Also von daher, die sind natürlich auf das angewiesen, was sie vorgelegt kriegen. Und ob Trump wirklich weiß, wie es läuft, oder ob das Pentagon ihm Hurra-Meldungen schickt, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
Aber was ist denn
Also.
jetzt so das Fazit? Was haben wir denn hier jetzt bei Mr. Trump nach 3 Wochen
Also das ist,
Krieg?
was wir hier haben, ich fand das lustig, da habe ich es übersetzt. Das ist einfach nur ein Tweet von einem US-Journalisten. Und den habe ich hier einfach mal übersetzt, weil kurz und knapp, das spricht für sich, aber wir können die Punkte mal durchgehen, weil das ist wirklich spannend. Also
Also, Tag 21, das ist jetzt natürlich schon ein paar Tage her. Das war jetzt also Freitag vor einer Woche. Wir sind schon eine Woche weiter, aber russisches Öl ohne Sanktionen, iranisches Öl ohne Sanktionen. Schiffe zahlen dem Iran 2
ja,
Millionen Dollar.
lass mal durchgehen. Hintergrund von beiden. Die USA haben sowohl die Sanktionen gegen russisches Öl, das schon auf Tanker verlagert ist, aufgehoben, um eben irgendwie gegen den Ölpreis oder Ölkrise vorzugehen, dass ein bisschen mehr Öl auf dem Markt ist. Und das Gleiche haben sie auch im Iran. Also sie führen Krieg gegen Iran, aber haben jetzt erlaubt, dass Tanker mit iranischem Öl, die da irgendwo rumkreisen, dass die das Öl legal verkaufen können. So, das würden die USA doch nicht machen, wenn dazu überlaufen wird.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Klingt jetzt unwahrscheinlich.
Das klingt unwahrscheinlich.
Also, ne? Also das heißt, war nicht so gut. So dann iranisches, ja, was heißt Schiffe?
Schiffe zahlen dem Iran 2 Millionen Dollar für die Durchfahrt durch Hormuz. Also letztendlich Modell Panama-Kanal, Modell Suez-Kanal, der da irgendwie das Sagen hat, der kassiert auch in Zukunft, oder?
Ja gut, also hier scheint es wohl darum zu gehen, es fahren ja Schiffe durch. Die Straße ist ja nicht, das ist ja der Witz, die Straße ist ja in Wirklichkeit nicht blockiert.
Auch nicht mit Minen.
Na ganz sicher nicht, sonst könnten keine Schiffe durchfahren. Es fahren ja Schiffe durch. Und wir hören das aus China, aus Pakistan, aus Indien, vor allem Indien und Pakistan, berichten, dass sie mit der iranischen Regierung über die Durchfahrt einzelner Schiffe verhandeln. Das mit den 2 Millionen habe ich jetzt nicht gehört, das kann aber gut sein. Dass der Iran sagt, jawohl, wir können euer Schiff durchlassen, das fährt dann direkt nach Indien, habt ihr Öl, aber 2 Millionen aber deine Haustür abgeben. Kann sein. Und der Iran hat ja auch schon gefordert, nach dem Krieg wird die Straße von Hormuz, ja, wie heißt das so schön? Wie heißt das bei euch? Toll, hier so Dings, Straßengebühr kosten. Also die wollen Geld nehmen. Autobahngebühr,
Durchfahrtsgebühr, ja.
also wie auch immer. Der
Die
Iran will,
sind
dass das Geld kostet, dann hinterher, dass der Iran Geld kriegt für die
Maut, kann
Passage.
man Maut sagen?
Maut war das Wort, was mir fehlte, genau. Da bin ich sehr gespannt, wie das kommt, weil wenn das am Ende dann irgendwann ist der Krieg vorbei und wenn der Iran dann wirklich sagt, wir müssen die ganzen Bedingungen der Durchfahrt durch die Straße Hormuz neu verhandeln, dann wird natürlich auch Katar auf der anderen Seite sagen, Moment mal eben, warum soll der Iran das Geld kriegen? Wir müssen mit dem Iran ja teilen, wollen wir auch was haben. Ne? Wir haben doch zwei Küsten. Da bin ich gespannt, wie sie so wollen. Aber der Iran hat schon angekündigt, ja, also in Zukunft kostet das Geld. Da
Und
muss er sich wahrscheinlich mit den Nachbarn einigen, aber wird interessant.
das wären bei dem Schifffahrtsaufkommen, das wir hatten, ich hatte die Zahl von 800 Milliarden pro Jahr aufgeschnappt, wenn man das so umsetzt. Dass
800
da.
Milliarden, ich weiß nicht, ob das so viel ist. Das wären 800 Millionen. Gott, ja. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also.
Weißt du? Also bei 2 Millionen pro Schiff. Dann hast du 50 Schiffe und dann bist du schon bei 100 Millionen. Und 50 Schiffe, das ist jetzt nicht so viel, ne? Das
Das ist so die Tagesdosis, ja, stimmt.
eben. Und dann 100 Tage, dann bist du schon bei wie viel? 2 Milliarden?
Bei 10, was? Also 50, was? 100, also 100, 50 Schiffe hast du da. 50 sind 100 Millionen. Und das wären bei 100 Tagen, wären das dann 10 Milliarden. Also ab 800 ist wahrscheinlich zu viel. Aber zweistelliger Milliardenbetrag.
Mal schauen. Und dann ist ja nicht nur das, dass da quasi da unten alles rappelt, sondern es gab ja auch Probleme an den Aktienmärkten. 1 Billion Dollar, 1000 Milliarden futsch, wo sind die denn hin?
Kursverfall. Wenn die Aktien fallen, ist ja Geld weg. Wenn deine Aktie heute 100 Euro kostet und morgen 80, hast du 20 Euro verloren. Die sind weg.
Und die sind nicht weg, weil jemand dann dadurch Geld verdient hätte, dass das dann irgendwo anders hingewandert wäre, das Geld. Wie an der Börse, es muss ja immer einen Gewinner, einen Verlierer geben, sondern die ist dann einfach weg.
Ja gut, es gibt ja noch die anderen Tricks, dass man auch fallende Kurse wetten kann, dass noch einer dran verdient. Das auch. Börse ist ja heute kein, Börse ist ja ein reines Casino.
Dann Militär, gerade deswegen kommen wir ja auch auf den Artikel, die F-35 haben sich als nutzlos erwiesen. Das würde mich jetzt interessieren, weil die waren ja angepriesen als das modernste Fluggerät, das es überhaupt gibt, mit Tarnkappenfähigkeiten, besser als alles
Unkaputtbar.
an. Ja, also wirklich auch sechste Generation und im Verbund mit anderen Waffensystemen genial. Aber irgendwas war da von wegen Hitzeabstrahlung, dass auch so ein Flugzeug heiß wird und eine ganz normale Infrarotanlage das Ding detektieren kann.
Das ist die Geschichte dahinter. Der Iran hat
Hätte
anscheinend
man
damit.
da vielleicht nicht vorher drauf kommen können, dass ein
Es ist ja schwierig, weil
heißer Abgasstrahl.
so ein Flugzeug hat immer einen Düsenantrieb und der macht, der ist heiß. Das heißt, die
Das weiß man doch.
Infrarotquelle kriegst du nie ganz weg. Aber der Witz ist ja, sie müssen das Ding ja erstmal parat da geortet haben, um zu wissen, wo sie nach dem Infrarotsignal suchen müssen. Also, das heißt, anscheinend ist der, also, ich meine, der ist ja nicht komplett unsichtbar. Der hat nur eben, was ich, ein sehr kleines Radarecho. Aber das gehört ja in die Serie, wenn du einmal weißt, wie es aussieht und weißt, wonach du suchen musst, dann ist der nicht mehr unsichtbar. Also von daher, dass dieser Tarnkappenkram ist jetzt für Länder, die moderne Radarsysteme haben, ist der nicht wirklich ein Problem. Du musst eben sagen, okay, der hat jetzt nicht so ein Radarecho wie ein Flugzeug, sondern er hat ein Radarecho wie ein Vogel. Ja gut, aber wenn ich dann einen Vogel sehe auf meinem Radar, der mit 500 Sachen durch die Luft donnert, ist klar, das ist ein F-35.
Ist keine
Dann weiß ich,
Krähe.
wohin ich schießen muss.
Ist kein Zugvogel.
Nee, das ist zu schnell. So, ja, es ist, also von daher, die Tarnkappe ist ja nicht perfekt. Sie bedeutet nur, es ist ein kleines, sehr kleines Radarsignal, das leicht übersehen werden kann. Aber wenn ein modernes Radar weiß, wonach es suchen muss, findet das Ding wunderbar, wunderbar.
Und wie ist es mit den anderen? Angeblich F-16, F-18 auch schon abgeschossen?
Gut, da gibt es ja Streit. Also bei der F-35, der Iran sagt Treffer, die Amerikaner sagen nie nur ein technisches Problem. Gut, wer es glaubt. Weil es ist ja komisch, dass sie jetzt technische Probleme hat, nachdem der Iran den Treffer gemeldet hat. Und bei den anderen Flugzeugen bestreiten die USA das entweder oder sie sagen, es war Friendly Fire. Die Kuwaitis sind zu doof zum Schießen. Kann sich jetzt auch jeder überlegen, was er glaubt.
Auf jeden Fall die anderen beiden Punkte, oder zumindest den einen Punkt haben wir schon angesprochen. Die Amerikaner haben keinen Platz mehr zum Schlafen, die müssen ins Hotel umziehen. Und zwar großflächig. Und
Laut New York Times.
Khamenei wurde durch Khamenei ersetzt, hip hip hurra, der eher gemäßigte, zum Nachgeben neigende, oder kann man das so sagen? Nee, der alte Ayatollah war jetzt. War ein Hardliner, aber eher einer, der keine Atombombe wollte. Er hatte eine Fatwa
Das
auf die
genau.
Atombombe gesagt. Ja, also
Das
Fatwa ist religiöser Bann, ist nicht verboten, von Gott persönlich
ist unmuslimisch,
heruntergefaxt.
darf
Ja,
man nicht. Atombombe ist
genau,
nicht
ja.
muslimisch, darf man nicht.
Kam direkt ein Fax vom Himmel. Und jetzt
Ja.
kam der Jüngere dran, wenn er noch da ist, weil da gibt es ja auch gewisse Gerüchte, dass der letztendlich jetzt dann aufs Gaspedal drückt, wenn dann alles klappt. So.
Also auf die USA dürfte nicht gut zu sprechen sein. Ich meine, der ist nicht nur nach Khamenei gestorben, das ist sogar 14-monatige Enkelin von ihm haben sie damit weggebombt, die war da auch. Das heißt, der Khamenei Junior, der jetzt im Iran der große Heini ist, ja, der wird auf die USA nicht gut zu sprechen sein, wenn dann denn die USA Teile seiner Familie gezielt weggebombt
Seine
haben.
Frau, sein Bruder und Kinder, es ist ja
Ja.
fast die ganze Familie dabei draufgegangen.
Also das es wird jetzt nicht der Mann sein, der den USA gegenüber allzu freundlich gesonnen ist.
Also auch ein Erfolg. Die ganze Liste ließe sich jetzt natürlich noch weiter machen. Der Vertrauensverlust, der Ansehensverlust, der ganze Nimbus des amerikanischen Empire, das muss sich erst alles neu sortieren. Aber ich lese ja jeden Tag Kommentare oder höre mir Experten an, die alle sagen, das ist jetzt schon komplett anders. Also wir sehen jetzt den Beginn der multipolaren Welt. Die Amerikaner wissen es nur noch nicht, dass ihre Zeit jetzt letztendlich vorbei ist.
Vor allem die Europäer, was ich ja seit Anfang Januar sage, dass die Europäer jetzt überlegen, wie geht es weiter. Die Europäer haben ja noch immer keine echte Strategie. Aber wir sehen, die Spaltung in der NATO ist da. Grönland war ein schwerer Schlag für die Europäer von wegen USA. Jetzt Iran, wo Trump die NATO dazu haben will und die NATO sagt nö, oder die Europäer sagen nö. Und heute gerade gelesen, vor der Aufzeichnung, die Meldung kommt dann nachher nochmal raus, in Bonn, also ich bei Bonn, ja scheiße, so alt bin ich schon. In Berlin scheint die Bundesregierung jetzt eine Liste auszuarbeiten. Wurde gemeldet, ich kann sogar nachgucken, wer es gemeldet hat. Wo habe ich denn die Meldung? Hier, mal ganz kurz, muss ich suchen.
Zu
Wo
deiner
ist es?
Verteidigung, in Bonn steht immer noch Bundesstadt, wenn man in Ort
Ja.
reinfährt. Das haben sie sich nicht nehmen lassen. Da haben sie also.
Hier, Bloomberg hat's berichtet. Bloomberg berichtet, dass jetzt in der deutschen Regierung eine Arbeitsgruppe gebildet wurde, die raussuchen soll, bei welchen Themen die USA von Europa abhängig sind, um Druckmittel gegen die USA zu bekommen.
Die Europäer wollen eruieren, welchen Druck sie auf die USA
Die
machen
Deutschen, ja, die
können.
Deutschen konkret. Wir wollen gucken, welche Dinge gibt es, wo die USA von der EU, von Europa abhängig sind.
Lass mich
Und
kurz,
wollen die Dinger dann in die Waagschale schmeißen, wenn es Streit gibt?
lass mich kurz sagen, gar nichts.
Doch, doch, es gibt ein paar Sachen, also es gibt so Komponenten, weiß ich, beim, das steht da auch drin, warte mal, das kann ich mal gucken. Es gibt so ein paar, die, ich war auch überrascht. Das soll sein, es gibt also technologische Komponenten, bei denen die USA tatsächlich brauchen aus der EU. Also es geht zum einen natürlich um die Internetkonzerne. Das ist eine. Also man denkt dann wohl darüber nach, tatsächlich die Internetkonzerne abzuschalten. Und für die Internetkonzerne ist Europa ein wichtiger Markt. Die verdienen richtig viel Geld. Amazon, Google, Facebook. Also von daher, das ist wohl eine Sache, dass sie dann drohen wollen, okay, wir drehen den Hahn ganz ab. Und dann gibt es aber auch noch gewisse Bauteile, die bei der künstlichen Intelligenz wichtig sind, die man aus Europa braucht. Da gibt es, was haben die Stimmen hier stehen? Also es geht auch Chemikalien. Also es geht um Komponenten für die Rechenzentren und um Chemikalien. Das sind wohl noch Sachen, wo tatsächlich die USA von der EU abhängig sind, weil sie es nicht selbst produzieren. Ist jetzt nicht die große Liste. Ist jetzt nicht die große Liste, aber ganz näher ist Europa nicht. Aber darum geht es gar nicht. Ich meine, die Amerikaner sitzen am längeren Hebel. Nur allein die Tatsache, dass jetzt irgendwer in Europa dabei ist und sagt, ja, unser Verbündeter, der große Bruder, der Hort der Demokratie, unser großes Vorbild. Wir suchen jetzt mal Mittel, wie wir gegen die vorgehen können, weil die uns so in die Ecke drängen. Das sagt doch alles über das Verhältnis innerhalb der NATO und EU, transatlantisch, USA aus, wenn wir so weit sind.
Beziehungsstatus, ist es kompliziert.
Ist kompliziert, genau. Also das darf man nicht unterschätzen. Also wenn sich der Staub legt, können wir mal abwarten, was von der NATO über ist.
Ja, Herr Rutte findet es ja immer noch wichtig, ne?
Der ist auch sein Job. Ich meine,
Der
wenn die
wartet ja
NATO
noch
weg
auf
ist, ist er
Daddy.
arbeitslos.
Der Rutte wartet noch auf Daddy. Also, das auf jeden Fall.
Ja, der Rutte, ich meine, der ist ja auch völlig verstrahlt. Aber gut, das ist sein Job. Er ist der Chef, der Generalsekretär der NATO. Generalsekretär ist das politische.
Was ist denn die Voraussetzung für diesen Job? Also bitte. Also das steht ja in der Stellenbeschreibung drin, oder?
USA geil finden.
Ja. Was für eine Frage.
Ganz simpel.
Ja.
Ja, also von daher, ich bin mal gespannt, dass ich im Augenblick die NATO ist jetzt nicht mehr die Hausnummer, vor der alle Angst haben, weil die ist in sich so zerstritten. dass wirklich mal abwarten muss, was überbleibt. Also wenn Trump so weitermacht, ich kann mir vorstellen, dass der jetzt böse ist, wenn, stell dir vor, das ganze Ding läuft im Golf wirklich vor die Wand für ihn. Stell dir vor, der Iran setzt sich wirklich durch und sagt, wir machen jetzt so lange weiter, bis die Amerikaner offiziell verkünden, wir die Sanktionen aufheben und sich aus dem Golf zurückziehen. So, erstmal hat Trump, dann hat Trump alles verloren, dann kann er seine Wahlen alles vergessen. Aber dann ist ja auch die Frage, wie reagiert er? Ne? Sagt, die NATO hat mich im Stich gelassen.
Und er
Der
zieht
könnte ja
sich
noch
zurück. Ja.
zum Schluss schnell austreten aus der NATO.
Und das wäre es dann, weil NATO hat 90% aller, USA 90% aller NATO-Gerätschaften.
Ja, die USA ist NATO. Ich meine,
Ja.
und die US-Satellitenaufklärung ist es, die Waffen kommen daher. Ja, die USA. Nochmal, es ist ja auch was keinem so richtig oder vielen nicht bewusst ist. Warum gibt es in der NATO einen Generalsekretär und dann den Generalstab? Und wer ist Chef des Generalstabes bei der NATO? Immer. Und wer ist immer Chef des, immer Generalsekretär?
Ein Europäer ist der Generalsekretär und es ist immer ein amerikanischer General, der Chef ist der NATO. Ja.
So. Der Chef der NATO ist der General.
Heißt er nicht SACEUR? Supreme
Ich weiß
Allied
wahrscheinlich, keine
Commander
Ahnung.
Europe?
Was auch immer.
Nee, halt, das
Aber
ist
der
wieder.
Punkt, dann soll er so heißen. Der Punkt ist folgender. Der Generalsekretär ist der politische Grußaugust. Der muss die politische Linie durchsetzen. Darum macht Rutte das, was er macht. Aber zu entscheiden hat er nicht viel.
Der nickt halt ab, was ihm
Ja,
aufgetragen
so.
wird.
Und
Also.
wenn die USA rausgehen, dann ist da nicht mal mehr ein amerikanischer General oben. Dann macht das nachher ein Pole oder so oder ein Deutscher. Ja, das werden die anderen Europäer toll finden. Also stell dir vor, die NATO stellt dann einen deutschen General als Oberbefehlshaber hin. Da werden die Polen und Franzosen sich ein Bein abfreuen. Und umgekehrt, also ob die Deutschen sich freuen, wenn das ein Franzose macht, weiß ich auch nicht. Wer soll es dann machen? Ein Luxemburger, weil der nervt keinen?
Liechtenstein.
Ja, der ist nicht EU.
Aber die haben eine
Ist
starke
auch nicht
Marine.
NATO, glaube
Die
ich.
haben eine starke Marine, das könnte ein Gewicht sein, ja.
Naja, vier Flugzeugträger.
Liechtensteinische Gebirgsmarine,
Naja, Gebirgsmarine. Ja, aber versteht, das ist, also ich bin sehr neugierig, was von der NATO überbleibt. Das wird interessant.
Trump hat ja seine ganz eigene Interpretation von dem Kriegsverlauf und er postet ja meistens freitags, ja, so, dass da jetzt alles gut läuft und irgendwelche Ultimaten dann auch so. Auf jeden Fall sagt er, es gibt Verhandlungen und die laufen ganz gut. Der Iran möchte quasi mit ihm einen Deal machen. Mehrfach jetzt schon gekommen und mehrfach kommt immer wieder die Meldung zurück von den Mullahs, bei uns hat niemand angerufen. Also
Wir wissen gar nicht, mit wem ihr verhandelt.
wir wüssten
Mit
jetzt
uns
nicht,
nicht.
was er damit gemeint hat und so. Ist es ein Zeichen einer fortschreitenden Frontallappendegeneration, wie manche Leute befürchten, dass der Mann schon wirklich jetzt sich seinem Vorgänger hinterher aufmacht, ne? So. Also sprich,
Ich weiß es nicht.
mal geistiger Verfall bei Trump oder ist es einfach nur Taktik? Dass er an der Börse damit auch zockt, wie vor kurzem erst wieder ersichtlich, ja.
Ja,
Dass 15 Minuten bevor ein Tweet kam, jemand fett abgestaubt hat an der Börse.
ja, Wetten platziert hat. Kann sein. Also es kann sein, dass Trump tatsächlich langsam leer dreht. Kann aber auch sein, wie gesagt, denn ich meine, ich hab's, Trump, weißt du doch, Trump hat immer den Größten und den Dicksten und so weiter. Der kann doch nicht zugeben, ja, wir haben ein Problem. Ja, also Trump macht ja auch viel, es ist ja, was er schreibt auf seinem sozialen Netzwerk, ist ja meistens auch Trommelei. Erinnern wir uns an die ganzen Zollgeschichten. Ich erhebe jetzt hohe Zölle. Und dann haben die alle gesagt, bitte, bitte nicht, kommen dir ein bisschen entgegen. Okay, ich sag die Zölle wieder ab. Ja, hier auch, der schreibt ja viel, wenn der Tag lang ist. Heute bombardierte die Energiekraftwerke im Iran, die Stromkraftwerke, und einen Tag später sagt, ah nee, die Verhandlungen laufen so gut, ich habe das für 5 Tage aufgeschoben.
Schreibt er das selber alles, was da auf True Social kommt,
Frag ihn, weiß ich nicht,
oder
du.
promptet der seine Mitarbeiter und sagt, schreib
Ja,
mal was in die Richtung? Ja.
du hast doch früh mit ihm telefoniert, als du ihn noch machtest. Ruf ihn doch nochmal an und frag ihn.
Heute nicht mehr.
Heute nicht mehr. Also. Ja, dann erfahren wir es nicht. Ja, der hat wahrscheinlich ein Social Media Team. Aber.
Und der gibt dann halt nur die Anweisungen und das wird dann, er guckt vielleicht nochmal drüber, so ist das okay, Chef, und dann.
Vielleicht schreibt er auch sehr. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Ich sitze ja nicht dabei.
Ich
Das will
glaub's
ich auch nicht.
nicht. Ich glaub's nicht. Neulich hat er, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es ging um Kuba, genau, es ging irgendwas mit Kuba und Fremdsprachen. Warum er kein Spanisch kann. Marco kann's. Und jemand hat sich die Mühe gemacht oder die KI hat es gemacht und hat wirklich diese 3, 4 Minuten Monolog von ihm abgetippt und transkribiert. Und wenn du das liest, dann denkst du dir, also um Gottes Willen, also furchtbar, weißt du, kein klarer Gedanke erkennbar, kein irgendwie kohärenter Faden, nichts Substanzielles, sondern
Ja, aber
nur
das ist doch
Plattitüden, die,
schlimm.
aber in so einem extremen Fall, wo ich mir gedacht habe, so, das war
Aber
eben dann auch als Beispiel dafür, dass er langsam auch an seine Grenzen kommt irgendwie.
das ist möglich. Ich meine, denk an seine Rede in der UNO-Vollversammlung.
Ja, da liest er doch ab.
Ja, nee, der Teleprompter war kaputt. Baerbock hat den Teleprompter sabotiert. Das war der Witz.
Wann war das?
Der ist auf die Bühne gegangen. Das erste, was er sagte, ja, der Teleprompter funktioniert nicht.
Im September,
Tja,
oder?
dann mache ich es frei. Und hat er noch gesagt, das wird Konsequenzen haben für die, die ihn gerade kaputt gemacht haben. Und hör dir die Rede an.
Das ist ein Punkt, ja. Nur frage ich mich, ob er da nicht Stichpunkte hatte oder ob er da einen
Ja,
anderen.
aber hör dir die Rede an. Die war vollkommen, du wirst so überrascht, dass dieses Transkript so blöd klingt. Du musst dir mal die Reden von Trump anhören und oder dann auch aufschreiben. Ich meine, der Witz ist ja, übersetze ja vieles. Und dann sehe ich das eben schriftlich, was der da so erzählt. Dass das teilweise wirr klingt, ist nicht neu. Und wenn ich jetzt zurückdenke an seine erste Amtszeit, da war der nicht so wirr. Da hat der schon noch einen roten Faden. Da hat er noch, ne, da hat er sinnvoll geredet. Also jetzt kommt teilweise schon, wie du sagst, er springt rum.
Das war doch im September diese Rede da, oder? Irgendwann im letzten
Ja,
Herbst, ja.
Generalversammlung.
Okay, das ist aber jetzt wieder ein halbes Jahr her. Und in
Aber
einem
die
halben
Reden waren schon
Jahr
chaotisch.
über 80 oder an die 80 ran ist ein halbes Jahr eine lange Strecke.
Ich weiß nicht, was mit, also, wenn du vergleichst seine Auftritte in seiner ersten Amtszeit mit der zweiten, das ist schon was anderes. Und, also, wir Altenpfleger wissen das. Es gibt ja eine gewisse Altersstourheit. Und viele Alte werden, wenn das Gehirn dann, langsam schlechter wird, werden auch aggressiv. Also ich bin jetzt kein Arzt, aber wenn ich, nochmal, ich kann nur vergleichen, was Trump, wie er in seiner öffentlichen Auftritte in der ersten Amtszeit war und in der zweiten. Das ist was anderes. Also da ist sicher, ja, nicht sicher, aber vielleicht auch was passiert.
Trotz aller offensichtlicher Schwächen und auch Fehler, die der Mann macht, gibt es immer noch einen großen Teil Bewunderer, Unterstützer. Das ist die Fraktion fünfdimensionales Schach. Also Q und so weiter, dass der wartet nur und der zeigt es euch allen. Und die argumentieren dann eben auch so, wie es in deinem Artikel dann kommt, so nach Motto, er hat alle ausgetrickst und die USA bestimmen jetzt letztendlich den Flüssiggasmarkt weltweit, dadurch, dass eben die Raffinerien im Nahen Osten durch den Krieg jetzt ausgefallen sind, hat die USA natürlich jetzt diesen Riesenvorteil, dass sie da Preise bestimmen können und Druck ausüben können auf andere Länder, unter anderem Europa, ne?
China,
Also
viel
ist er doch
wichtiger.
vielleicht der Schlauste von allen und keiner checkt.
Nein, der schlauste sicher nicht. Also weil der Irankrieg selbst, den verliert er. Und das wird für ihn natürlich jetzt für seine Amtszeit wahrscheinlich dann sehr schwierig. Aber natürlich, nochmal, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, du musst seine nationale Sicherheitsstrategie sehen, da steht das drin, ne? Also Asien ist der zweitwichtigste nach den beiden Amerikas. Und in Asien ist das Wichtigste China. Mit China bitte keinen Krieg, sondern wirtschaftlich herausfordern. So, und wie kriegst du China wirtschaftlich herausgefordert, wenn du eigentlich also in der Realwirtschaft unterlegen bist? Mit Energie. Und das ist ja das, was Trump gemacht hat. USA, größter Öl- und Gasproduzent. Venezuela, die größten Gasreserven der Welt, hat Trump sich gegriffen. Kanada, viertgrößter Produzent von Öl, weiß auch kaum einer. Fracking, ganz großflächig, Ölsand. Viertgrößter Produzent. Und dann der Golf. So, jetzt ist der Golf kaputt. Das Problem ist ja nicht, dass die Straße von Hormus gesperrt ist. Das Problem ist, dass zum Beispiel die LNG-Anlagen, die in Katar jetzt gebrannt haben, die haben Reparaturzeiten von 3 bis 5 Jahren. Und das gilt auch für andere Sachen, Raffinerien und so weiter. Also das heißt, selbst wenn das ganze Theater morgen zu Ende geht und die wieder anschmeißen, ihre Ölförderung und LNG-Produktion, ja, dann wird das trotzdem weniger sein als vor dem Krieg. Und das wirst du merken, dass die Ölmärkte werden ein Riesenproblem kriegen. Wir werden ein Öldefizit haben
3 bis 5 Jahre.
und ein Gasdefizit. Und das ist ja das, womit Trump China unter Druck setzen kann. Wenn Chinas Wirtschaft, ne, siehe Europa, plötzlich viel mehr für Energie zahlen muss. Das wird China schaden. Aber das ist, ja, Trump hat sich das wahrscheinlich anders vorgestellt. Der hat sich ja vorgestellt, er kriegt das iranische Öl unter Kontrolle und die Araber hat er eh. Das läuft jetzt anders.
So hat man es ihm gesagt, ne?
Ja, ja.
Wir wissen ja, wer sein Ohr hatte und diejenigen, die ihn davon überzeugt haben, das
sind wird ja in den USA inzwischen sehr offen gesagt. Das ist, ne, Israel, Netanyahu hat ihn dahin getrieben. Da wird inzwischen ganz offen von
einer Israel-Lobby im Weißen Haus gesprochen. Die amerikanischen Senatoren, wie heißt der eine? Cruz, Ted Cruz. Dann gibt es den Lindsey Graham, der also.
Graham ist ein ganz schlimmer.
Graham ist abartig. Das ist wird, also Wahnsinn, das ist ja McCain auf Steroiden, der Typ, wirklich.
Ja, ja, McCains Wiedergeburt.
Und dann noch ein paar andere Hardcore-Leute, die da ihm quasi das eingeredet haben. Und da der Mann halt nichts liest und sich immer nur drauf verlässt, was die Leute ihm einflüstern.
Vor allem Netanyahu, wie oft wird er im
Weißen Haus? Und Kushner. Witkoff und Kushner. Sein Schwiegersohn. Der ja letztendlich ein quasi Neffe von Netanyahu ist im übertragenen Sinne. Der hat ja so oft den Netanyahu getroffen als junger Mann, der hat sogar in sein Bett gepennt und so. Also da gibt es eine ganz enge Beziehung, gerade zu diesen hardcore-eschatologischen, also religiös ausgerichteten Leuten. Weißt du?
Und das spielt zusammen. So, der Punkt ist jetzt, die USA, also im Grunde haben sie das Ziel erreicht. Den LNG-Markt und auch den Ölmarkt, den werden sie dominieren. Und teilweise kontrollieren. Dann haben sie der letzte große Produzent, der jetzt im Grunde bleibt, ist Russland. So. Weil der Golf fällt aus für eine Zeit. Und Kanada wird sich nicht gegen die USA stellen. Jetzt ist Australien ist noch ein großer LNG-Produzent, da sind jetzt auch prompt Europäer hingeflogen. Wahrscheinlich wollen die da ein bisschen seltene Erden und LNG sichern. Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber Australien ist ja de facto auch unter US-Kontrolle. Also das hat er schon geschafft. Und wenn er das jetzt gegen China einsetzt, allein der Mangel einfach nur auf den Märkten, wird das die Ölpreise und Gaspreise hochtreiben, das wird China schaden. Nur ob Trump es überlebt, ist die Frage. Mhm. In den USA sind die Benzinpreise auf Rekordniveau, das ist in den USA ein ganz sensibles Thema. Und Trump hat ja schon gesagt, also das mit der Straße von Hormuz ist super. Wir verdienen, das Öl ist teurer geworden, wir verdienen richtig viel Geld. Das ist ja so, ne? Sowas sagt er dann. Und dann stelle ich mir vor, wie ein einfacher Amerikaner an der Tankstelle steht, das hört und sagt, ach so.
Ich verdiene jetzt, während ich doppelt so viel zahle. Wusste ich gar nicht.
Genau, ja. Dass die Amerikaner sagen, Moment mal, bist du jetzt unser Präsident oder für die Ölkonzerne?
Perfekte Überleitung zu dem Bild hier, wo die Zapfsäule da zu sehen ist.
Also es ist eine rhetorische Frage. Jeder US-Präsident ist immer der Präsident der Konzerne, nicht der Amerikaner. Und Trump jetzt auch.
Aber wenn du 3 bis 5 Jahre sagst, bis die Anlagen wieder volle Kapazität haben, bedeutet das ja, wir haben diese Gasmangellage und damit insgesamt diese Mangelsituation für die nächsten Jahre. Ich habe heute im Radio gehört, 45 Tagen könnte das Benzin hier langsam ein bisschen knapp werden. In Deutschland. Ja,
klar. Ja? Ja, klar. Geh mal den Artikel durch. Jetzt genau der Artikel. Das ist nämlich das, wo genau darum geht's. Die TASS hat zusammengefasst, also die Korrespondenten der TASS haben aus Asien gemeldet, wo die Probleme sind. So, ne, Asien, Reserven für 1 bis 2 Monate. Die quietschen schon. Es gibt teilweise schon Benzinrationierungen in Asien. Ist das hier der Artikel? Ah, ja, nee, das wäre noch ein anderer Artikel gewesen. Egal.
Indien auch.
Muss ich aus dem Kopf erzählen. Also in Asien ist es so, dass, Thailand, war das Thailand? Irgendwer hat da schon Benzin rationiert. Mhm. In Äthiopien ist, also in Afrika ist eh schon Riesenprobleme. Da gibt es auch Schlangen an den Tankstellen. Kalifornien wird ein Riesenproblem. Kalifornien wird lustig, das USA. Wusste ich auch nicht. Kalifornien ist nicht angebunden per Pipeline oder sonst was an die Öl- und Gasförderung und Benzinproduktion aus Texas und Louisiana.
Wie haben die dann bisher ihr
Energie? Aus Asien.
Ach, über die Pazifikküste.
Ja. So, Kalifornien ist nicht angebunden. Die haben dann ein eigenes Ding gemacht und Kalifornien ist ja hochgradig demokratisch Vogue. Die waren sogar so schlau und haben ganz viele Zahlen habe ich jetzt nicht, aber sie haben Raffinerien geschlossen, weil das ja ganz schlimm ist, wenn die Ölkonzerne da Geld verdienen mit dem blöden CO2. Also Kalifornien wird richtig lustig. Und auch Deutschland. Also ihr habt die, ne, der Westen, darum merkt ihr jetzt außer den hohen Preisen an der Tankstelle noch nicht viel. Ihr habt noch keinen echten Mangel. Aber die Reserven, die Ölreserven sind angelegt, die wurden nach den Ölkrisen der 70er Jahre wurden sie gemacht und die westlichen Staaten haben Reserven für in der Regel 3 Monate. So ein Monat ist rum, darum ist das mit den 2 Monaten, was du sagst, ja. So, und wenn das jetzt noch einen Monat weitergeht am Golf und da alles kaputt ist und die bis zum Hochfahren dann auch nochmal brauchen und dann muss das Schiff noch rüberkommen nach Europa. Ja, dann kann das sein, dass er wieder, ne, die Alten werden sich erinnern, da wir haben wir noch kleine Kinder, nicht mal mehr, wir wissen das, 1973 Ölkrise. Autofreier Sonntag, da haben Leute auf der Autobahn gepicknickt, weil da kein Auto fahren durfte.
Kannst du dich daran erinnern? Ich mich nicht. Also
Nee, ich nicht, auch nicht, sag wir nicht, wir können uns nicht daran erinnern, wir sind zu
war zu
klein, aber die
klein,
noch
ja.
älter sind als wir, also die richtigen
Ich
Dinosaurier.
war 3, 4 Jahre alt und da habe ich keine bewusste Erinnerung mehr dran, dass wir da
Na,
im.
wir waren noch nicht an der Autobahn, dass ich da jetzt mich an ein Picknick erinnern könnte, aber das ist, wie gesagt, das ist der Witz, das ist das, was ich immer sage, weil ich habe es ja erlebt in den 90ern in Russland. Was heißt es, wenn es wirklich eine echte Wirtschaftskrise gibt, wenn der Staat pleite geht,
Wenn die
wenn die Institutionen nicht
Supermarktregale, wenn
funktionieren?
die Regale leer werden, ja.
Ja, Regale waren ja gar nicht leer in Russland, das konnte nur keiner bezahlen. Also das war ja in den 90ern waren die Regale nicht leer. Das war nur so teuer. Wenn du $100 hast und die Preise normale deutsche Preise sind, dann ist das nicht so toll, davon zu leben. Ich habe das erlebt und wie gesagt, auch wenn dann, wie gesagt, Institutionen nicht funktionieren. Wenn du nicht zur Polizei gehst, weil die Polizisten dich ausrauben, weil die nämlich ihr Gehalt nicht kriegen. Ja, da gehst du, wenn in deine Bude eingebrochen wird, gehst du nicht zur Polizei. Das ist nicht gut. So war das mal. Und das habe ich alles erlebt. Das sind Sachen, die man sich in Europa, in Deutschland nicht vorstellen kann, wie schlimm sowas werden kann. Und ihr könnt euch auch nicht vorstellen, dass es vielleicht dann morgen kein Benzin mehr gibt, dass es eben nicht nur teuer ist, sondern dass es dann Rationierung gibt.
Vor allem, wir müssten ja jetzt anfangen, die Gasspeicher zu füllen für den nächsten Winter.
Ja, das kannst du ja komplett vergessen.
Das heißt also, selbst wenn wir jetzt mit Ach und Krach diese ganze Frühlings-Sommerzeit überstehen, wird es spätestens im Herbst dann sowieso
Ja, Ende
Duster.
Gelände. Das ist noch ein nächstes Thema. Das Problem ist ja die Speicher, das ist ja, ne, unsere genialen Bundesregierung und auch die EU, das sind ja alles ganz geile Köpfe, das sind ja alles Nobelpreispflichtige Superdenker. Die haben ja alle gesagt, nee, der Markt kann das regeln und LNG löst alle Probleme. So, jetzt sorgt der Markt dafür, dass die Preise explodieren und LNG gibt es gar nicht mehr genug, weil die Chinesen das auch haben wollen. So, und jetzt ist das so, dass die Speicher. Das sind ja private Betriebe und die sagen ja, wenn die Preise jetzt so hoch sind, dann speichere ich doch nicht ein und riskiere, dass sie im Winter niedriger sind, wenn ich es verkaufen kann. Ganz abgesehen davon, dass man erstmal genug auf dem Weltmarkt finden muss. Also, und wie gesagt, das Problem scheint sich nicht rechtzeitig zu lösen, weil selbst, wie gesagt, selbst wenn das jetzt irgendwann demnächst aufhört, bis die ersten LNG-Schiffe aus dem Golf rauskommen, die Anlagen hochfahren, dauert 2 Wochen, die unbeschädigten. Das heißt, wenn das jetzt aufhört, ist das erste Schiff in 4 bis 5 Wochen erst in Europa. So, und das Anlagen sind kaputt. Das sind Anlagen, die kannst du gar nicht wieder hochfahren. Die musst du erstmal jahrelang reparieren. Das ist komplizierte Technik. Es geht nicht über Nacht.
Hinzu kommt ja auch noch, dass die USA Europa erpressen, und zwar mit dem Handelsabkommen, das von der Leyen und
Warte
Trump.
mal, lass uns mal noch mal das Ding hier. Ne, solche Einbrüche habe ich noch nicht erlebt. Die TASS hat zusammengetragen, was Ölanalysten erzählen. Und die erzählen eben nicht davon, das ist jetzt eine Krise und ein bisschen teuer und ist morgen vorbei. Die sagen, sowas hat es noch nie gegeben. Die sagen, Energiesicherheit kannst du knicken. Und die kommen eben auch mit Beispielen. Also Spanien, die spanische Regierung hat zum Beispiel gesagt, dass der Krieg im Iran hätte jetzt wegen der Sachen, die sie ausgeben müssen, um die Energiekrise zu mindern, also subventionieren die was oder geben eben Reserven raus, hat 5 Milliarden Euro gekostet, allein Spanien. Das ist Geld, was woanders fehlt.
Mal die Hälfte vom Sparen seine Masken, also ist er günstig.
Ja, stimmt. Das ist,
Musst
ja.
du immer in Relation sehen, weißt du, ja.
Also das heißt, es wird richtig Probleme geben. Also, ne, ah, hier steht das, genau, mit Kalifornien. Chevron, einer der größten US-Ölkonzerne, warnt vor einer drohenden Energiekrise in Kalifornien. Laut Bloomberg liegt das daran, dass der Bundesstaat zu 20% seines Treibstoffs aus asiatischen Ländern besitzt. Kalifornien ist nicht mit den US-amerikanischen Energiezentren Texas und Louisiana verbunden. Zudem mussten in Kalifornien in den letzten Jahren wegen steigender Kosten mehrere Raffinerien schließen. Der Grund für die Kosten sind die kalifornischen Gesetze zur Bekämpfung des Klimawandels, die die Gewinne der Ölkonzerne senken sollten.
Ha!
Ja. Und hier, Australien. Alan Fels, Professor an der Universität Melbourne und ehemaliger Leiter des der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission, merkte an, dass Treibstoffrationierung in den kommenden Wochen auch in Australien zur neuen Realität werden könnte. Er betonte, dass die Regierung über vergleichsweise moderate Maßnahmen diskutiere, darunter die Rationierung des Zugangs zu Benzin anhand gerader und ungerader Kfz-Kennzeichen. Regelung, nachdem man nur jeden zweiten Tag Auto fahren darf.
Also
Geschwindigkeitsbegrenzung und Homeoffice.
Am Kalendertag, heute ist der 25., dann darfst du nur mit einem Kennzeichen, das ungerade ist, fahren und die andersrum, ja.
Denken Sie in Australien drüber nach. Also es ist ja nicht so, dass das alles Blödsinn wäre.
Krass.
Also in Europa merkt man es noch nicht, weil ihr tolle Ölspeicher angelegt habt nach den Ölkrisen. Aber wie gesagt, das sind in der Regel 90 Tage. Frag mal Orban mit seiner Wahl, da kommen wir noch hin. Der hat hier schon was ausgelutscht.
Aber jetzt nochmal ein Versuch zu dem LNG-Artikel nochmal.
Ich werde dich auch nicht mehr stören, mach mal.
Dass Trump eben anfängt, Europa zu erpressen, so nach dem Motto Handelsabkommen, so wie mit von der Leyen ausgehandelt. Weißt du noch, wo er mit ihr den Boden gewischt hat in seinem Golfclub? Der Zettel, wo quasi durchgescheint hat, was er persönlich drüber wollte und hat dann, was war das, aus 10-15% gemacht und aus 500, ja. 600 Milliarden und ich will
und
mehr.
Und von der Leyen sagt, ja, mehr.
Ist in Ordnung, ja.
Die alles für die Ukraine, bitte bleibt bei uns. Aber die Ukraine bitte weiter unterstützen, hat auch nicht geklappt.
Letztendlich kann er alles diktieren jetzt dann, weil wenn er sagt, passt auf, wenn ihr das nicht zahlt, ich schicke den Tanker sofort Richtung Taiwan, Richtung China, Richtung Südkorea, ist mir scheißegal, Hauptsache ich krieg mehr wie von euch.
Wovor warne ich denn jetzt, oder nicht nur ich, alle, die ein bisschen was im Kopf haben, wovor warnen wir denn alle, seit die EU, also seit 22, als sie plötzlich alle erzählt haben, kein russisches Gas mehr, bitte LNG. Genau davor, die USA werden das nutzen, die USA haben die Kontrolle über die europäischen Energiemärkte bekommen, das Pipeline-Gas ist russisches weg, die USA sind der größte Lieferant und jetzt stellen die Bedingungen. Jetzt tun die USA das, was die Russen nie getan haben, was immer vorgeworfen wird. Sie benutzen ihr Gas als politisches Druckmittel.
Genau.
Das waren doch die bösen Russen. Nein, das sind unsere Freunde, die USA, die das machen. Die Russen haben es nie getan. So, und das ist genau das. Das war jetzt Financial Times. Die hat berichtet, der US-Botschafter in Brüssel hat das offen gesagt. Wenn ihr das Handelsabkommen, das Trump von der Leyen letzten Sommer in Schottland aufgedrückt hat, 15% Zölle für EU-Produkte, 0% für US-Produkte, plus, was die EU jetzt leisten muss. Wenn ihr das verändert und nicht so ratifiziert, wie es ist, ja, dann liefern wir eben nicht. Gibt es kein LNG.
Und auch nirgendwo anders.
Schwierig, weil der Golf ist gerade kaputt.
Ja.
Und bei den Russen kaufen wollte er ja nicht.
Eben. Selbst wenn es Stromausfälle gäbe, hat von der Leyen gesagt, wird man
nicht. Keine Chance, nicht bei den Russen.
Wir sterben lieber.
Nicht bei den Russen.
Nee.
Frieren gegen Putin ist gut.
Wir nehmen das kubanische Beispiel, wenn man quasi keinen Strom mehr hat, dann sieht man ja, was da passiert gerade. Hast du mitgekriegt?
Ja.
Die Krankenhäuser, wo Patienten an Beatmungsmaschinen hängen. Die Krankenschwestern machen die Sauerstoffbeatmung mit der Hand bei den Brutkästen in den Babystationen, weil kein Strom da ist.
Und hast du das Ding mit der US-Botschaft mitgekriegt?
Da gibt's Licht. Ich habe gestern einen Kameraschwenk gesehen oder ein Bild gesehen.
Auch nicht mehr lange.
Nicht mehr.
Die US-Botschaft hat nämlich bei der kubanischen Regierung gebeten, sie möchte doch bitte mal ein paar Diesellaster schicken für die Stromgeneratoren.
Ach.
Und die kubanische Regierung gesagt, Moment mal. Schlechter Zeitpunkt. Nö.
Gibt ein Foto von Havanna und dunkel, alles dunkel. Du siehst nur die Silhouette in der Nacht, Sternenhimmel, Silhouette der Stadt. Ein helles Gebäude.
US-Botschaft. Ja, aber das ist nicht mehr lange hell. Die haben keinen Diesel mehr. Der Generator läuft leer.
Dann gibt es auch keine Security-Kameras mehr.
Blöd.
Mhm. Ja, also nur ein Beispiel, könnte man jetzt lange drüber reden, was Kuba da, I have the honor to take Cuba, Cuba, Cuba. Also, dass er sich das auch noch ans Revers stecken möchte, heften möchte.
Ja, das hat ja gerade nicht viel Möglichkeiten. Aber nimm die Ukraine, die hat ja auch das Problem mit dem Strom. Also es ist ja, geht dahin. Das ist, wie gesagt, jetzt werden wieder alle sitzen, das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem, dass die Menschen sich das nicht vorstellen können. Die letzten echten Probleme gab es in Europa Ende der 40er Jahre. Seitdem ging es aufwärts, Wohlstand, wir haben gelernt, wir können alles mit Geld kaufen, wir sind so reich.
Und vor
Und
allem,
es
wir haben
geht.
genug Energie, weil das Modell Golfstaaten, das war quasi gesetzt.
Ja, auch das Modell Russland war gesetzt. Ohne Russland läuft das schon schlecht. Aber das Problem ist, selbst wenn, das Problem ist Geld. Alles mit Geld lösen. Und wenn es aber zu wenig gibt, physisch, dann wird es schwierig. Ne? Geld kann man am Ende nicht essen, mit Geld kannst du keinen Strom produzieren.
Halten wir das Thema mal fest oder schließen wir mal das Thema ab. Es wird in den nächsten halben Jahr, obwohl wir das dann die ganze Zeit sagen, krass werden.
Ja, und das ist, wie gesagt, das Schlimme ist, dass viele sich das anhören, ich sehe das auch in den Kommentaren, meine, manche finden das ganz toll.
Ach du Unke du und du miese
Ja, auch
Peter
manche finden das toll,
und
so jetzt,
ja.
ne, das westliche System kriegt auf eine Böcke, aber das wird euch alle treffen, das ist irgendwie, das wird nicht schön.
Ich meine, es wird immer irgendwie weitergehen, aber es wird halt verdammt schwierig bis in die Zeit und es wird etliche Leute werden dabei auf der Strecke bleiben. Weißt
Ich frage mich auch wieder, ich weiß jetzt nicht, wie die Preise sind bei euch, aber was machen denn Pendler, die jetzt wirklich weite Wege fahren jeden Tag?
Verdammt hart, viele können nicht mehr, müssen in der Arbeit schlafen oder keine Ahnung. Es ist ein LKW-Fahrer oder ein Unternehmer hat neulich was gepostet, weil er gerade an der Tankstelle seinen LKW vollgemacht hat und hat dann statt der üblichen 800 Euro halt mal eben, keine Ahnung, 1500 oder 1500 Euro gezahlt und hat gesagt, wisst ihr, was das heißt? Mal hochgerechnet und wir haben 30 Lastwagen in unserem Unternehmen. Wir haben 1,3 Millionen Mehrkosten in diesem Jahr. Was glaubt ihr, wo das Geld herkommen wird? Wo wir das draufschlagen werden und so weiter. Das heißt,
Natürlich.
jedes Nutella-Glas, jede Tomatensalatschüssel, das wird
Jeder
alles.
Kugelschreiber, jedes Stück Papier, alles.
Alles. Und vor allem auch, wenn jetzt kein Aluminium und kein Dünger und kein anderes aus dem Golf rauskommt, wird es ja dann auch zu einem Mangel führen, was wiederum dazu. Also das ist wirklich,
Aluminium, Tetrapack.
ja, Verpackungen, ja.
Ja.
Das
Und nicht
geht.
nur das, auch Plastik. Polymere, hatten wir letzte Woche das ganze
Ja,
Thema.
ja.
Das wird. Die Preise werden überall. Das erstmal gibt es weniger, dann wird das Material selbst teurer, dann wird der Transport teurer. Das wird gut.
Dann doch 1929 auf eine zweite Runde.
Keine Ahnung, ob es 29 wird, was auch immer, aber es ist, also es wird gut.
Wie bitte? Es wird gut? Was meinst
Ja, mit meinem schwarzen Humor.
du? Okay.
Das wird überhaupt nicht gut. Und ich denke immer noch daran, dass es eine Agenda 2030 gibt. Also in internen Gesprächen sage ich schon seit Jahren, das läuft alles auf das Jahr 2030 hin. Das will jetzt nicht unken, aber irgendwie, vielleicht wird es noch ein bisschen früher.
Tja, so weit ist es ja nicht mehr weg.
Und das kommt hinzu.
Wie gesagt, machen wir einen Punkt an dieser ganzen Wirtschaftsnummer. Schauen wir nochmal zurück zu diesem Konflikt. Da gab es nämlich auch eine recht interessante Entwicklung, dass der Flugzeugträger im Indischen Ozean mit dauerhafter Kette, also sprich Diego Garcia heißt er, die Insel, die da als Flugzeugträger dient, gehört den Engländern, ist an die Amis verpachtet worden. Da ist eine große Flugbasis drauf und da sollen angeblich zwei Raketen hingeschossen worden sein aus dem Iran. Und das hat natürlich alle verblüfft, weil bis jetzt dachte man, der Iran hat Raketen, die mit 2000 Kilometer schon ganz schön weit kommen, aber 4000 Kilometer wäre natürlich eine krasse Nummer. Angeblich ist eine in der Luft kollabiert, kaputt gegangen, eine wurde abgefangen. Und das sind jetzt alles Meldungen aus dem Sicherheitsapparat der Israelis, der USA sozusagen. Es gibt da keine unabhängige bestätigte Meldung diesbezüglich. Und da gibt es jetzt zwei Meinungen diesbezüglich, die komplett auseinandergehen. Ja, die
Wir haben
Iraner,
vorher das gut diskutiert. Machen wir es hier
ja,
auch, genau.
machen wir hier genauso. Also mein Informationsstand war, was ich aber auch nicht bestätigen kann, ich lese ja auch nur Internetquellen und so weiter, weiß ja nicht, ob das ist, aus der aufgeklärten Community aus den USA wurde kolportiert, dass die Iraner das nicht haben, so eine Reichweite, das sagen die selber auch, sondern dass das eben eine False Flag war von vielleicht einem israelischen U-Boot, das da irgendwas geschossen hat und dann abgefangen oder nicht abgefangen wurde. Einfach nur die Meldung raushauen bedeutet, die können auch Europa angreifen. Der Iran kommt mit seinen Waffen bis Europa und just in dem Moment, als Europa sagt, puh, ist jetzt nicht so unser Ding, wir gehen da nicht mit, Spanien ganz voran und die anderen sagen ja auch, nö, will ich nicht.
Und
Steinmeier
nicht
ganz
unser Christoph
aktuell,
Pistorius.
der Steinmeier ganz aktuell und Pistorius heute gesehen in Australien hat er gesagt, das ist nicht unser Krieg, wir wurden nicht gefragt, wir wollen da nicht reingezogen werden. Steinmeier kritisiert den Irankrieg, ja, also geht gar nicht und so weiter. Und denn in dem Moment, in dieser Gemengelage, kommt dann die Meldung, aber euch könnten sie auch treffen. So. Was spricht jetzt dafür, dass es doch die Iraner waren?
Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe die Meldung nicht gesehen, dass die Iraner das dementiert hätten. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass das stimmt. Ich habe auch nicht gesehen, dass die Iraner sich damit geschmückt hätten. Also wir wissen eigentlich gar nicht, ob das passiert ist. Aber interessant finde ich, und das ist der Hintergrund für den Artikel gewesen, interessant finde ich, dass das offizielle Narrativ ist, sie können. Es gab die Raketen, auch die deutschen Medien haben berichtet. Niemand hat ein Dementi berichtet. Und dann finde ich es eben einfach interessant. Ich gehe davon aus, dass die Medienredaktionen das auch geglaubt haben und auch glauben. Ich tendiere auch dazu, aber wissen tue ich es nicht. So, und der Punkt ist, was ich so spannend finde, ist, das wäre ja nun wirklich mal eine echte Gefahr. Und die Meldungen in Deutschland waren sehr klein. Aber wir hören seit über 20 Jahren, dass der Iran morgen eine Atombombe hat und auch morgen die Raketen, um sie nach Europa zu schießen. Das war schon in den 2000er Jahren der Grund dafür, dass sie in Osteuropa die Raketenabwehr gebaut haben. Da haben wir das ständig in den Medien gehabt, die iranischen Raketen. Weil man den Europäern erklären musste, wir müssen in Rumänien und Polen gegen iranische Raketen Abwehr bauen. Gut, ich meine, geografisch ist das Blödsinn, das Ding war immer gegen Russland gerichtet. Aber, und damals war Russland ja noch unser Freund, durfte ja dann nicht sein, haben die, ne, die offizielle Linie war, nee, ist gegen Iran, nicht, die Russen dann nicht, mit denen sind wir befreundet, damals noch. Aber es gab immer die Meldung über iranische Raketen. Da wurde Panik. Und jetzt, wo es eine Meldung gibt, auch aus den USA und dass der Iran solche Raketen wirklich hat und damit sogar so weit schießen kann, wo die Medien offensichtlich glauben, dass es so ist, da wird die Meldung ganz klein gehalten. Und das ist einfach ein Prinzip, das ich ganz oft gesehen habe. Wir hatten das hier auch in der Sendung zum Beispiel, seit 2022 toben sie ständig in Europa rum. Oh ja, die Russen, die drohen mit Atomwaffen. Haben die Russen nie getan. Und dann gab es im Oktober tatsächlich mal eine Atomwaffendrohung der Russen und da war Schweigen im Wald. Also die Medien berichten immer über Gefahren, die es nicht gibt und machen damit Riesenangst, machen Stimmung.
Und
Und wenn
jetzt
die
mal,
Gefahr tatsächlich mal aufkommt, dann ist Schweigen im Walde. Dann ist so, was habe ich vorhin gesagt? 9-11-Effekt. Dann sollen die Leute, wenn es passiert, so richtig schockiert sein. Damit, ne, schockiert, Emotionen, die Leute sind dann lenkbar.
Aber nach der Argumentation müsste ja bedeuten, das hat wirklich stattgefunden, weil es gibt so gut wie nichts über diesen
Oder zumindest,
Angriff.
sagen wir mal, zumindest die Medien glauben, dass das stattgefunden hat.
Ja,
Weil,
aha.
wie gesagt, das Dementi des Iran habe ich auch nicht gehört. Kann sein, dass es das, ne, irgendwer das gesagt hat, weiß ich nicht. Aber aus dem Iran, ich lese ja immer die Nachrichtenticker, wo die offiziellen Meldungen kommen, die iranische Regierung erklärt, vom Dementi habe ich nichts gelesen. Ich kann es übersehen haben, ich bin auch nur ein Mensch, aber ich habe es nicht gesehen. Und ich lese die Nachrichtenticker eigentlich jeden Tag. Das ist so eine Sache, mit der ich am Tag 1,5 Stunden zubringe, nur die internationalen Nachrichten zu lesen. Habe ich nicht gesehen. Von daher, wir wissen es nicht. Also, was du sagst, klingt sehr logisch. Ne? False Flag, um den Europäern zu sagen, ihr müsst jetzt doch rein, weil die Iran ist echte Gefahr für euch. Absolut möglich. Möglich ist aber auch die andere Möglichkeit, die Iraner haben die Dinger. Aber die Europäer sollen dann möglichst wenig Angst haben, weil wenn so ein Ding nach Rammstein schlägt, dann können sie so richtig den Wirbel machen. Und alle sind ganz überrascht.
Mich wundert, dass der Steinmeier so kritisiert wird in den
Mich
Medien.
nicht. Mich nicht. Es gibt in Deutschland ja durchaus eine große Unzufriedenheit mit dem Krieg. Ob es die Benzinpreise sind oder auch die Leute, die, ne, die anti-amerikanische Stimmung wächst, Anti-NATO-Stimmung wächst im Kielwasser der Geschichte. Und dann muss irgendeiner in der Politik das Ventil spielen und sagen, ja, nee, also wir kritisieren das ja ein bisschen. So,
Und
die
das war
SPD
aber.
verliert gerade Wahlen, die braucht auch ein Thema. Die SPD stellt sich der Steinmeier, guck mal, wir sind auch ein bisschen kritisch.
Okay, ja. Aber dass man
Also
dann auf
ich,
ihn so draufhaut,
Steinmeier ist
ne?
für mich relativ, und auch seine Argumentation ist ja nicht blöde, wenn man es international nimmt. Der sagt, wir werden ja international unglaubwürdig, wenn wir hier diese Fakten, weil wir so mit zweierlei Maß messen, Ukraine ist böser Angriffskrieg, Iran nicht, weil das ist ja das Problem, was ich auch immer wieder sage. Der Rest der Welt, nicht diese 50 Staaten des Westens, die 140 anderen Staaten. Da hat ja Deutschland, haben wir oft genug gehabt, komplett Autorität verloren. Der hört doch keiner mehr zu, wenn ein deutscher Politiker was sagt.
Ja.
Eben wegen dieser Doppelmoral bei Gaza. Und das heißt, dass jetzt ein Steinmeier auch warnt, liebe Leute, wir verlieren auch den letzten Rest unserer außenpolitischen Autorität, wenn wir das jetzt auch noch mitmachen. Das hat sogar Sinn. Und ich sehe es auch innenpolitisch, wie gesagt. Die SPD braucht ein Thema. Die ist ja fast, letzten Wahlen, was war das, 5% da, wo war das bei euch irgendwo?
In
Baden-Württemberg oder
Baden-Württemberg
was?
und Rheinland-Pfalz haben sie auch massiv verloren.
Die sind doch, bei der zweiten Wahl, ich weiß jetzt nicht, was war die letzte Wahl jetzt, auf jeden
Rheinland-Pfalz.
Fall. Fast von 5,5% oder was, die SPD?
Ich ganz ehrlich, ich guck's nicht
Ah, nee,
an.
war halt, halt, stopp, da war sie groß. Das war die erste Wahl, da war sie so klein. Bei der zweiten Wahl hat sie ja, was die CDU und das ist ja völlig krank. Da wählen die, also dem West ist es nicht zu helfen. Da wählen die zu fast 60% die CDU und SPD.
Ja.
Oh.
Das ist zum großen Teil diejenigen, die regelmäßig wählen gehen, das ist die Boomer-Generation, die gut gelebt haben, die situiert sind, bei denen die Probleme noch nicht aufgeschlagen sind, die leben auch nicht mit Migrationsproblemen, sondern da lebt man von der Tagesschau, von der Süddeutschen, von der FAZ und von den Mainstream-Medien eben. Und da wird einem schön gesagt, was man nicht schauen sollte. Da steht drin, auf gar keinen Fall Tacheles gucken. Oder andere Schmuddelmedien, sozusagen, ja. So wird's da gepostet. Nicht
Ja.
gepostet. So wird's da gemeldet. Und die Leute wählen halt dann dementsprechend auch. Baden-Württemberg, Grün, Özdemir, München. München hat jetzt einen 35-jährigen grünen Bürgermeister. Das heißt, du hast jetzt bald Tempo 30 auf dem mittleren Ring. Und zwar stadtweit, ne?
Ja.
You get what you pay for. Also lernen durch Schmerz.
Ich habe
Ich
das.
sag's eigentlich.
Ja, Baden-Württemberg war das. SPD 5,5%.
Da kamen sie gerade so drüber und in Rheinland-Pfalz sind sie abgestürzt. Ich glaube,
25,9.
9% abgestürzt, glaube ich, in
Aber
Rheinland-Pfalz.
25,9 noch.
Ja.
Aber Baden-Württemberg 5,5%. Dass die SPD, gut, da haben die Grünen, ich meine, das ist genauso geführt, ne? Da haben sie ja CDU und Grüne gewählt. Das ist da nicht zu helfen anscheinend. Aber eine SPD, Volkspartei, wäre fast aus dem Westdeutschen Landtag geflogen. Ist nicht unberechtigt, aber es ist einfach ist schon eine Meldung. Und natürlich muss dann ein Steinmeier versuchen, irgendwie ein Thema zu kriegen, dass die SPD sich ein bisschen absondert von Merz. Klar.
Wir kommen von den Themen her nochmal zurück zu so einem Kriegsschauplatz, aber diesmal der andere. Es geht um den Ukraine-Krieg, indirekt eben aber ins Mittelmeer geguckt. Ich habe das vorhin gerade zum ersten Mal gesehen bei dir auf der Seite, dass da ein Tanker mehr oder weniger leckgeschlagen im Mittelmeer so vor sich rum oxidiert. Und wann ist das passiert?
Anfang
Was
März.
heißt es jetzt?
Anfang März,
Umweltkatastrophe?
das Schiff war unterwegs im Mittelmeer mit Öl aus Murmansk, aus Russland und sollte nach China oder Indien. Nicht Öl, LNG,
Okay,
Flüssiggas.
ja. Yeah. Aber löst
Und
sich das
das
nicht
wurde.
auf? Löst sich das dann
Hä?
nicht auf im Wasser?
Ja, das kann aber auch explodieren. Angegriffen wurde das mit einer Unterwasserdrohne, also mit einer Seedrohne. Ukrainisch, offensichtlich. Wer soll es sonst machen? Das Schiff ist ausgebrannt, die Besatzung wurde gerettet, übrigens mit Hängen und Würgen. Malta hat abgelehnt, die Besatzung aufzunehmen, die sind da rumgetrieben und wurden dann noch einer libyschen Küstenwache gerettet. Malta wollte sie nicht haben.
Sehr
Schiff hat
menschlich.
gebrannt, lichterloh, am Horizont ein Riesending zu sehen. Und treibt jetzt seitdem führerlos rum. Keiner weiß so genau, was da ist. Offensichtlich sind ein paar LNG-Tanks noch intakt. Das gast wohl aus, das Schiff kann aber auch jederzeit explodieren. Und das wäre ein ziemlicher Bumm. Also es gibt eine Anweisung, niemand darf sich dem Schiff auf mehr als 5 Seemeilen nähern.
Oh, das sind fast 10 Kilometer,
Weil das nämlich, wenn das hochgeht, richtig bumst.
ja.
Da ist also von der Sprengkraft drin, ist das fast eine kleine Atombombe, von dem, was da an Druckwelle rauskommt, wenn
Ja.
das explodieren würde. Und das treibt jetzt so führerlos irgendwie zwischen italienischen Inseln, Malta und der libyschen Küste im Kreis in der Strömung und im Wind.
Ja, super. Bis es dann irgendwann untergeht, weil wenn ich das anschaue, ist das Ding ja leckgeschlagen, oder?
Ja, aber es schwimmt ja jetzt schon seit 3 Wochen. Ist auch ein großes Loch an der Seite drin, aber es schwimmt. Und wie gesagt, die Frage ist jetzt, was macht man damit? Also erstmal ist es überhaupt kein Thema. All die grünen Superhelden, die sich über jede furzende Kuh aufregen, haben nichts zu meckern, als die Ukraine einen LNG-Tanker wegbombt, der dann, wenn das passiert wäre, so viel CO2 freisetzt wie 60.000 Haushalte in einem Jahr. So viel war da drauf. Interessiert keinen Grünen, keinen bei der EU, niemanden. Kein kritisches Wort. Ukraine darf alles. Und jetzt ist das Problem, in wessen Küstengewässer treibt das Ding? Weil nach internationalem Seerecht können jetzt alle die Augen zumachen und sagen, ich sehe nichts, ich will es nicht gewesen sein. Aber wenn es dann bei irgendeinem an die Küste schippert, ist der verantwortlich für die Entsorgung. Und Experten wollen da gar nicht rauf auf das Ding, weil das ist Explosionsgefahr. Also es weiß keiner, was man damit machen soll, aber du kannst dich hier einfach abpumpen, weil wenn du da dann rumfummelst, kann das ganze Scheißding explodieren.
Wahnsinn
Ist
eigentlich.
den deutschen Medien nicht wirklich viele Meldungen wert. Ich war überrascht, dass du davon gar nicht gehört hast.
Nee. Ich
Also
bin
es
nicht
gibt
jeden
ein paar
Tag.
Artikel, aber.
Thomas, ich konsumiere die Medien nur so, dass es reicht für unsere Sendungen. Ich kann diesen Schmerz nicht ertragen.
Ja, nee, aber die deutschen Medien berichten wenig, aber gerade auch international. Es ist ein Thema. Es ist ein Thema. Übrigens haben die Franzosen jetzt schon wieder einen russischen Tanker gekapert. Die wollen es auch wissen. Ah, noch was Schönes heute. Gerade bei Tankern sind. Was war das noch? Warte mal, habe ich die Meldung? Habe ich auch noch nicht geschafft zu übersetzen? Oder habe ich die hier schon bereitgehalten? Weiß ich gar nicht. Nee, habe ich hier nicht. Ganz, ganz interessant. Ja. London schließt jetzt den Ärmelkanal für sanktionierte Schiffe. Es geht also das los, was ich immer gesagt habe, Blockade der Ostsee.
Den Ärmelkanal. Mit welchem Recht?
Ha?
Mit welchem Recht den Ärmelkanal?
Ja, der ist ja schmal, da kann man sagen, Wirtschaftszone und so.
Was würde
Also es geht
besch
damit, es geht los.
würden die russischen Tanker aufhalten, wenn die sagen, wir fahren da trotzdem durch?
Ja, die kapern sie die Dinger. Darfst hier nicht rein, bist sanktioniert und wir fangen dich ein. Machen sie die ganze Zeit. Ja, 20. März, ist jetzt gerade gewesen, haben wieder die Franzosen im Mittelmeer einen Tanker eingefangen. Also das geht auch los. Die zündeln auch weiter. Seit wie vielen? Das ist auch schon ein Jahr, dass ich davor warne. Was sollen denn die Russen machen, wenn wirklich die Europäer anfangen, den Handel mit Petersburg abzuschneiden? Einer der wichtigsten Exporthafen Russlands. Sollen die Russen sagen, ach, dann ist das so. Sollen die Russen sich zu gefallen lassen, dass das in die Ostsee blockiert wird? Sie tun es. Schritt für Schritt.
Ich lasse das mal auf Wiedervorlage und widme mein
Ja.
Auge einem Unternehmen, einer Wahl, die in der nahen Zukunft stattfindet, nämlich wir schauen auf den 12. April. Wir gucken nach Ungarn. Und da gibt es auch eine ganz heiße Wahl. Orban oder nicht Orban? Ich weiß gar nicht den Namen von seinem Opponenten. Es ist
Magyar.
wie Magyar, oder? Magyar, okay.
Ist ja lustig, Magyar ist ja Ungar auf Ungarisch. Also der heißt Peter Ungar übersetzt. Und seine Gegner nennen ihn Peter Ukraine.
Also es wird gewählt, es wird alles getan, um Orban eben aus dieser Position als Ministerpräsident von Ungarn rauszuboxen, weil er streng konservativ, antieuropäisch denkt, agiert. Er
Dann
denkt
denkt er
ungarisch,
antieuropäisch.
er denkt einfach ungarisch, ja, er denkt
Ja.
national. Und
Also,
das wollen die Leute nicht haben. Wir haben ja auch das Bestreben der Ukraine mit der Pipeline, mit den Versorgungsmangellage von Gas und Öl. Oder Öl ist es, glaube ich, nur, oder?
Öl.
Öl, ja.
Ja, Gas auch, das ist Turkstream. Ukraine hat gerade Pumpstationen in Russland angegriffen, von der Turkstream-Pipeline, um den Gasfluss nach Europa, nach Ungarn zu brechen. Und die Ukraine hat heute, Donnerstag zeichnen wir auf, ich habe heute noch nichts geschafft, die Ukraine hat heute übrigens im Schwarzen Meer einen türkischen Tanker angegriffen mit Drohnen. Tritt Öl aus, 30 Kilometer vom Bosporus. Die Türken sind furchtbar happy.
Beschreib mal das Szenario, das du hier so skizziert hast. Was würde jetzt passieren, wenn Orban gewinnt oder wenn er nicht gewinnt?
Also, das Problem ist erstmal, dass jetzt die EU und Orbán, die sind auf einem unheilbaren, ich behaupte das wirklich, unheilbaren Konfrontationskurs. Es kann jetzt keiner mehr zurück. Wenn Orbán zurückgeht, würde er seine ganze Politik verraten und er sagt, ne, in meinen Augen zu Recht, sagt er ja auch, es ist anti-ungarisch, es ist gegen die ungarischen Interessen. Ungarn hat noch immer oder hatte bis vor kurzem niedrige Energiepreise, so wie wir vor der Krise oder in Deutschland vor der Krise. Weil er eben weiter russisches Öl und Gas, er hat sich Ausnahmen geholt aus den EU-Sanktionen, weiter importieren durfte. So. Das heißt, Orban kann keinen Schritt zurück. Seine Wähler wollen ihn, weil er die ungarischen Interessen schützt. Die EU kann auch keinen Schritt mehr zurück. Letzten Freitag vor einer Woche war EU-Gipfel und das war ja Showdown. Da ging es nochmal, ne, 20 Sanktionspaket und 90 Milliarden Kredit für Ukraine. Orban hat bei allem Veto eingelegt. Und dann ist allen die Hutschnur geplatzt. Merz hat, also vorher schon hatte Wadephul dem ungarischen Außenminister offen gedroht. Merz ist vor der Presse ausgetickt und hat also wüst gegen Ungarn geschimpft. Und das wäre jetzt auch kein Einzelfall mehr. Und da muss jetzt reagiert werden. Und geht so nicht. Die EU sagt offen, ja, da müssen wir eben Orban das Stimmrecht entziehen in der EU. Veto und Stimmrecht entziehen, Artikel 7 EU-Vertrag. Und so, also Ende. Das Tuch ist gerissen. Und jetzt ist folgendes Problem. Wenn Orban die Wahl gewinnt, kann die EU auch keinen Schritt zurück. Da kann Brüssel nicht sagen, na gut, okay, wir kommen dir entgegen, du bist ja demokratisch wiedergewählt worden. Weil was würde das bedeuten? Es gibt ja genug Staaten in der EU, die mit einem oder anderen unzufrieden sind. Nehmen wir gerade Spanien. Die finden ja auch nicht viel, auch viele ist nicht gut, was die EU macht. Nehmen wir Sachen, die in Italien rumoren und so weiter. Wenn jetzt das Beispiel von Orban Schule macht und man sieht, er kann der EU widerstehen, auch dann, wenn die EU auf Vollgas schaltet, dann könnten sich andere motiviert fühlen, das auch mal zu versuchen, bei Themen, die ihnen wichtig sind.
Also muss die EU hart bleiben und
Es
durchgreifen.
geht um die Führungsmacht von Brüssel gegenüber den EU-Staaten. Also wir sind beim Showdown. So, das heißt, die Wahl am 12. April in Ungarn ist nicht nur Ungarn, die betrifft die EU und sogar die Welt. Dieses kleine Ungarn ist gerade furchtbar wichtig.
Und du schreibst ja auch hier in der Überschrift, ein Maidan ist dann so gut wie sicher, wenn der jetzt
Ja,
wirklich
müssen wir jetzt
gewinnen
der
würde.
Reihe nach, wir müssen das aufbauen. Also zunächst mal, ich habe ja immer gesagt, ich gucke mir die Ungarnwahl so 2 Wochen vor an, das ist jetzt soweit. Und jetzt müssen wir mal gucken, worum es geht, haben wir erklärt. Jetzt, dann haben wir den Herrn Peter Magyar, den Oppositionär. War mal irgendwann in Orbáns Truppe drin, ist da ausgetreten, hat sich zerstritten, egal. Ist Europaabgeordneter wohl. Und der wurde systematisch aufgebaut. Von der EU. Das kann man, wenn man alte Artikel nimmt, sogar im Spiegel mal nachlesen. Weil was ist passiert? 2022, also diese Partei TISA wurde gegründet, 21 von irgendwie zwei Ungarn, das war eine Splitterpartei, die hat kein Schwein interessiert. Die wollte bei der Parlamentswahl 22 antreten. Die haben es nicht geschafft, nicht einen Kandidaten aufzustellen, das ist nicht angetreten. Also das heißt, diese Partei ist bei keiner Wahl angetreten jemals. Und dann hat die EU gesagt, okay, pass auf, wir setzen jetzt auf Peter Magyar. Da hat sich Manfred Weber, ne, Chef der EVP, also der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, der ja eigentlich hätte EU-Generalsekretär werden sollen, EU-Kommissionschef, wenn dann nicht 2019 Merkel die von der Leyen durchgedrückt hätte. Also ein wichtiger Mann mit Einfluss in Brüssel, der hat sich hinter den Magyar gestellt. Und das lief wie folgt ab. 24 waren im Juni, Anfang Juni, Europawahl. Ab Februar, März hat der Magyar gesagt, ah, ich trete jetzt bei den Wahlen an, ist in die Partei TISA eingetreten, hat sich in die Parteiführung wählen lassen, hat einen der Parteigründer rausgedrängt, also hat die Partei gekapert, offensichtlich mit großer Hilfe der EU. Diese Splitterpartei, die null Geld hatte, gar nichts, hat aus dem Stand 3 Monate später 30% geholt. Komplette mediale Unterstützung der Mainstream-Medien, komplette Unterstützung aus Brüssel, wahrscheinlich illegale Finanzierung, ist nicht bewiesen, obwohl das Geld sonst herkommt plötzlich. So, und seitdem ist er jetzt die Marke, die man setzt gegen Orban. Der Mann wird gepusht. Mit einer Partei, wie gesagt, er selbst aus dem Nichts gekommen, die Partei aus dem Nichts gekommen, von 0 auf 100, guck mal, geh mal runter in dem Artikel bis zu der Grafik. Das hellblaue, die Linie, die du siehst, das ist Teaser. Aus dem Nichts gekommen und hochgeschossen worden. Woher haben die das Geld für Wahlkämpfe?
Aus irgendwelchen europäischen Töpfen.
Oder das fällt regelmäßig aus den Geldtransportern raus, die ständig alle paar Wochen mit Millionen, mit Dutzenden Millionen von Österreich in die Ukraine fahren. Da war doch was.
Könnte auch sein, ja.
Da war doch was. Schwarzgeld. Also auch da gab es jetzt wieder spannende Meldungen. Ich habe heute einiges gesehen, es kommt am Freitag. Also bis die Sendung raus ist, ist es bei mir veröffentlicht, ob ich es heute schaffe oder morgen früh, mal gucken. Also das heißt, wir sehen hier das Phänomen wie bei Macron. Aus dem Nichts kommt einer mit einer neuen Partei, keiner weiß genau, wo das Geld herkommt, paff, aber er ist der Held, alle Medien lieben ihn. Jetzt wird es interessant bei den Wahlumfragen. Das ist richtig gut. Wenn du die Wahlumfragen anguckst, kannst du googeln, ne, Umfragen Ungarnwahl, dann siehst du, die einen Institute sehen Orban vorne und die zweiten Institute sehen noch deutlicher Magyar vorne. Völlig widersprüchlich. Und dann guckst du rein, die Dinger, die Orban vorne sehen, wird behauptet, die würden mit seiner Partei zusammenhängen und so weiter, aber es sind Institute, die es schon länger gibt. Die Institute, die den Magyar vor sich sehen, sind Retorteninstitute. Das Institut Minerva, das ihn als Wahlsieger prognostiziert, wurde im Mai 25 gegründet und wird jetzt überall zitiert als super gutes Umfrageinstitut. Ja? Geld, das andere Institut, das ihn vorne sieht, wird, da kannst du auf seiner Seite sehen, finanziert EU, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, German Marshall Fund, US-Demokraten, also ne, National Democratic, wie heißt das, Institute, NDI. So die finanzieren das eine Institut, das Orban vorne sieht, das wurde 2020 gegründet. Und das zweite, gibt nicht mal an, wer es finanziert, wurde 2025 gegründet. Die sehen jetzt den Oppositionskandidaten Magyar vorne. So, was passiert jetzt? Wenn Magyar gewinnt, passiert gar nichts. Dann gibt es einen Regierungswechsel, Thema erledigt. Wenn Orban gewinnt, was wird wohl passieren? Dann wird die EU sich unter Berufung auf Umfragedaten von Minerva, gegründet Mai 25 und am anderen 2020 gegründeten Institut, das die EU finanziert, wird sagen, das ist Wahlbetrug. Die Umfragen waren doch eindeutig. Das ist Wahlbetrug. So hopp hopp, alle auf die Straße, Maidan spielen in Budapest. So, und dann musst du nur ein paar in der Ukraine, in Ungarn gibt es genug ukrainische Flüchtlinge und auch genug Leute mit Kontakt zum Geheimdienst, zum ukrainischen, da musst du nur ein paar Leute aufstellen, die so richtig in die Menge ballern und sagen, das war die Polizei. Und dann hast du die tollsten Bilder aus Kiew von brutaler Polizeigewalt. Und dann hat die EU die Möglichkeit, aufgrund von Artikel 2 des EU-Vertrages, da steht nämlich drin, du darfst einem Land die Stimmrechte nicht einfach so entziehen. Um die zu entziehen, muss ein Land in der EU schon verstoßen gegen Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit. Hochgehängt. Aber wenn du Bilder hast vom Blutvergießen in in Budapest, wo der böse, böse Orban die friedlichen Monsanten zusammenschießt, dann ist Artikel 2 gegeben. Mhm. Und dann können sie sich in der EU hinsetzen und haben eine riesenmediale Unterstützung und können Orban, also Ungarn, Stimmrecht und Vetorecht entziehen. Das heißt, wenn Orban die Wahl gewinnt, der Maidan ist gesetzt. Den braucht die EU, weil wenn Orban gewinnt und da bleibt und sein Vetorecht behält, ist die EU gekniffen. Mhm. Und dann können andere EU-Staaten auch versuchen, sagen, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Brüssel sagt. Können wir da mal drüber reden? Die müssen an Orban ein Exempel statuieren, damit der Rest gehorsam bleibt.
Also Zwickmühle.
Sackgasse. Beide Seiten haben komplett auf alles gesetzt. Mhm. Beide Seiten sind all in gegangen. Kein Raum für Kompromisse.
Und das schon in 2 Wochen oder 2,5 Wochen sowas.
Ja. Also ich fand das, als ich das jetzt, ich habe gesagt, ich gucke es mir 2 Wochen vorher an, ich habe es mir jetzt angeguckt, ich fand auch das mit Umfragen unglaublich spannend, als ich drauf geguckt habe, was sind das für Umfrageinstitute. Es ist ein Hammer. Es ist wieder so, weißt du, das übliche Spiel. So herrlich vorhersehbar. Und jetzt kommt die Meldung auch. Ne? Parallel kommt wieder die mediale Unterstützung. Spiegel schreibt, die Ungarn spionieren für die Russen. Der ungarische Außenminister ruft in Sitzungspausen der EU schon in Moskau an und erzählt denen alles. Ja? Also, Bullshit in Tüten. Weil so funktioniert sowas nicht. Aber es sind Sachen für die Schlagzeilen. Hat irgendwer in Amerika Wall Street Journal oder Washington Post berichtet, haben sie eine Quelle drauf und dann sagen sie, ja, das ist so.
Ich freue mich schon auf die Reden an dem Abend in beiden Fällen. Also zum einen, wenn es klappt mit dem Regierungswechsel, dass dann alle voll des Lobes sind für den Magyar. Und ich muss es einmal lesen, bevor ich es mir merken kann, richtig. Und das andere wäre die Bestürzung der Kommentatoren, wie es Orban nur schaffen konnte mit ganz zwielichtigen Methoden und ob die Wahl überhaupt anerkannt werden kann und so. Wir
Du
wissen.
wirst sofort die üblichen NGOs finden, die sagen, ah, wir haben das gesehen, in den Wahllokalen wurde gefälscht. Wie in Georgien. Ah, 100.000 Fälschungen, ja, Wahlkommission, bringt mal her eure Beweise. Ja, die zeigen wir euch nicht, aber wir wissen das. So war es ja in Georgien.
Oder Fall Rumänien muss
Na,
rückgängig
das geht ja
gemacht
nicht, das
werden.
ist schwierig.
Muss rückgängig gemacht werden.
Ja, das ist ja schwierig. In Rumänien ging das, weil das Land komplett unter Kontrolle ist und das Verfassungsgericht eine Anweisung gekriegt hat. Ich glaube nicht, dass die ungarischen Verfassungsrichter nach 16 Jahren Orban auf so eine Anweisung aus Brüssel hören. In Rumänien hat es geklappt. Das ist ein eingenordetes Land gewesen. Das Szenario wird in Ungarn nicht funktionieren, glaube ich nicht.
In ein paar Wochen haben wir es. Ist das nicht unsere 200. Sendung dann auch?
Ach du Scheiße, ja,
Oder?
wahrscheinlich.
Nee, das ist danach. Also wir haben jetzt
Ja,
noch
denn die Sendung danach.
danach, Sendung danach. Also die 201. wird es sein. Da
Wollen
reden.
wir nicht irgendwie mal wieder eine Wahlnacht machen? Wir können aber nur wieso mal eine Wahlnacht nach dem Sonntagabend dann, am 12.
Du siehst jetzt meine Begeisterung gerade. Ich gehöre nicht zu
Ich
den
wäre es Frank Höfer,
Wahlkommentatoren.
aber ich schlag's Frank Höfer vor.
Ich gehöre nicht zu den Wahlkommentatoren. Das ist nämlich auch eine Kunst, mit vielen Worten nichts zu sagen, weißt du? Das muss
Komm,
man
komm,
auch
komm.
können.
Bei den US-Wahlen warst du toll. 15
Das war
Stunden
was
Sendung und
anderes.
Robert war
Das
auf.
war was anderes. Da hatten wir tausende Einspieler und auch diese ganze Stimmung und so weiter.
Ja, hier müssen wir nicht, es reicht ja, wenn wir, weiß ich, 20 Minuten vor Schluss der Wahllokale eine Stunde, anderthalb machen. Erste Prognosen, dann wissen wir, was los ist.
2016 bei der Wahl von Trump, der ersten, haben wir keine Sendung gemacht. Das war noch vor unserer Zeit.
Da war ich noch, da gab es den
2020,
Antispiegel noch gar nicht.
2020 bei seinem, quasi, bei, als er gegen Biden verloren hat, als ihm die Wahl geklaut worden ist, da haben wir Sendung gemacht, wo wir alle ins Bett gingen und dann mit einem komischen Ergebnis aufgewacht
Ja,
sind,
wo wir
ja.
alle sagten, wir können die Sendung jetzt aufhören, das Ergebnis ist klar.
Und jetzt sind wir im zweiten Jahr seiner zweiten Amtszeit und alles ist Makulatur. Jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter, ja. Thomas, wir haben noch zwei Artikel, die so vor sich hin dümpeln, themenfremd. Der eine ist, es geht indirekt um den Krieg in Russland und du schreibst, dass die Ukraine da jugendliche Russen quasi irgendwie anstiftet, dann da ganz schlimme Dinge zu machen. Wie lässt sich das erklären? Warum sind da Jugendliche so geeignet dafür oder wie lassen die sich von solchen Methoden überzeugen?
Also, das hat eine Vorgeschichte. Also seit das angefangen hat mit der Ukraine 2022, da gibt es eine Ukraine ganze Callcenter. Die haben sich darauf spezialisiert, in Russland Telefonbetrügereien zu machen. Das fing an, ich sag mal, harmlos mit Betrug. Die haben irgendwelche Leute angerufen und denen dann Angst gemacht, also übliche Telefonbetrügermaschen, und haben die dazu gebracht, was ich, ihre PIN-Karten, ihre PIN-Nummern rauszugeben, Online-Banking-Daten oder Geld zu überweisen. Das waren schon riesige Schäden. Das waren dann meistens Rentner oder so, ne, die sie dann komplett ausgenommen haben. Damit hat es angefangen. Also ich kenne in Russland wohl niemanden, der nicht solche Anrufe schon gekriegt hat. Habe ich auch schon gekriegt. Das ist richtig aktiv, was da in der Ukraine läuft. Und die haben dann ihr Konzept langsam weiterentwickelt, haben angefangen, auch über diese Geschichten Leute eben zu Verbrechen zu motivieren. Also darüber auch Leute angeworben. Und da gibt es Tricks. Also wie gesagt, das ist wie in Russland gibt es ja die Burger-App, Gosuslugi. Das ist so, im Grunde hast du in deinem Telefon das gesamte Amt. Du musst eigentlich nicht aufs Amt laufen, es sei denn, du brauchst wirklich physisch ein Stück Papier. Oder musst physisch was unterschreiben. Aber das meiste kriegst du über diese App geregelt. Also wenn du einen Pass beantragen willst, machst du über die App. Was?
Eine Bürger-App. Okay,
Alles,
weil ich
was du im
gerade
Amt hast,
Burger
ist.
verstanden habe und ich war jetzt gerade so, kann man da Burger bestellen?
Nee,
Das
der
hat mich
nicht
gerade.
McDonald's.
Okay, bürgernahe App, ja.
Ja, das Bürgeramt im Grunde. Das Bürgeramt im Telefon. So. Und ist also ausgesprochen praktisch. Also es ist eine Freude, das zu nutzen. Du hast alles drin. Du hast deine Krankenversicherung drin. Es ist alles drin. Kannst alles wirklich von zu Hause machen. So, aber das Problem ist natürlich, wie beim Online-Banking, was ich von zu Hause machen kann, wenn du hier um die Zugangsdaten gibst, gibt es ein Problem. Beim Online-Banking wird dein Konto abgeräumt und wenn du die Dinger von der Bürger-App gibst, ja, dann kann das sein, dass der alle deine Daten kennt. Da weißt du alles über dich. So, das heißt, der Trick war, dass sie dann angefangen haben, aus der Ukraine, die Leute dazu zu bringen, ihnen die Zugangsdaten zu deren App zu geben. Und dann kriegten die einen Anruf, eine Woche später, haben das längst vergessen. Also, weiß ich, da wird eine SMS geschickt, nach dem Motto, ne, weiß ich, guten Tag, Bürger-App, bitte bestätigen Sie Ihre Zugangsdaten. Sieht hochoffiziell aus und die Idioten schreiben es rein. So. Und dann kommt ein Anruf. Guten Tag, ich bin von der Polizei, dies und das, Sie haben das und das getan, Sie sind der und der, und dann hat er alle Daten. Der kann dir alles erzählen, was, ne? Alles, was die Behörden wissen, sagt, ich bin die Polizei. Und jetzt, wir brauchen Ihre Hilfe, machen Sie das und das. Oder sie erpressen. Sagen, wenn du das nicht tust, sterben deine Eltern. Wir wissen alles über euch. Wir wissen, du wohnst da, wir wissen, du bist da gelistet, du weißt nicht, du hast da deine Fest. Wir wissen alles über dich.
Also da werden Leute gezwungen, Dinge gegen ihren Willen zu machen, mit der Androhung von schlimmen Strafen, Konsequenzen oder sonst irgendwas.
Mit
Geht dann
ganz
da
verschiedenen
niemand
Methoden. Mal
zu den
mit.
mit Behörden und sagt, hallo, ich bin hier, ich werde hier erpresst, können wir den irgendwie dann bei der
Die Schlauen machen das, aber es sind ja nicht alle schlau. Telefonbetrug gibt es auf der ganzen Welt. Es gibt immer irgendeine Prozentzahl, die darauf reinfällt.
Und wenn du wirklich
Leute, die
Scheiße im
so
Hacken
gerade.
hast, dann machst du ja auch mit, wenn du nicht
Oder auch
willst, dass
nicht
das
einfach
ja.
gestresst bist. Du hast Angst. Du denkst ja, du hast den Polizisten dran. Ich hatte das auch schon. Da rufen mich irgendwelche sogenannten Polizisten an und wollen irgendwas von mir. Und da habe ich gesagt: Pass mal auf, du Pfeife. Du bist ein Arschloch. Und du kannst aber gerne mit deinem Dienstausweis zu mir in die Wohnung kommen. Du weißt ja, wo ich wohne. Und dann kannst du mich wegen Beamtenbeleidigung anzeigen. Aber geh mir nicht auf die Eier. Ne? Weil die Polizei macht das nicht. Das geht nicht mehr Telefon. Da kommt einer zu dir. Aber es gibt eben Leute, die auf sowas reinfallen.
Die machen das raffiniert. Ich hatte schon einen Polizisten am Ohr, einen angeblichen, wo ich gesagt habe, Moment, ich muss das erst nachprüfen. Bitte geben Sie mir Ihre Dienstnummer, Ihre Telefonnummer. Ich rufe in Ihrer Behörde an, selber. Ja, alles klar, kein Problem. Norbert Müller, Dienstpolizeiinspektion Dortmund. Ich warte auf einen Rückruf. Okay, bis gleich. Ich rufe da an. Den gibt's nicht bei uns. Also der hat sich aus dem Gespräch noch so rausgeholt. Er hat nicht einfach
Selbst,
aufgelegt,
selbstbewusst und so
sondern,
weiter,
ja, klar, rufen Sie zurück. Ich warte auf Sie und so.
ja. Das ist, aber das, wie gesagt, das ist wirklich serienmäßig. Also es gibt, ich glaube, es gibt niemanden in Russland, der solche Anrufe schon nicht gekriegt hat. Ich hatte mehrere. So. Und nun ist der Punkt der, es gibt eben Leute, die fallen darauf rein. Und in diesem, was ich hier, der Artikel, das ist nicht eine Übersetzung. Das ist auch aus dem russischen Nachrichtenblick, den ich Sonntagabend übersetze. Aber der Beitrag war ohne die Bilder nicht zu verstehen. Und darum habe ich das jetzt mal in eigenen Worten zusammengefasst. Die haben also mehrere solche Fälle gezeigt. Ist jetzt auch ein Film rausgekommen, der wird in Schulen gezeigt, ganz groß, ne, dass die Jugendlichen verstehen, was da läuft. Denn viele haben dann Angst, sich an die Eltern zu wenden. Weißt du, ne, das ist ein 16-Jähriger mit den Eltern eh kracht, der geht da nicht hin und sagt, Mama, was ist hier los? Da haben sie, was ich, da war ein Fall, da haben sie einen dazu gebracht, der ist nach Moskau geflogen, dann kriegt er Geld überwiesen. Und hat dann ein paar Sachen gekauft, Telefon, SIM-Karte, Vorschlaghammer, Bolzenschneider und ist auf deren Anweisung in eine bestimmte Wohnung rein, hat die Frau erschlagen, den Safe geknackt und auf weitere Anweisungen gewartet. Mit mehreren Komplizen. Also das heißt, wenn der was brauchte, dann war da ein Kurier, der das noch gebracht hat. Und der Kurier hat das aber auch wieder bei drei Personen. Also das heißt, du kommst an die Endposition kaum ran. Das ist eine ganze Kette. Solche Sachen laufen da. Und das, wie gesagt, das sind keine Einzelfälle. Eine andere junge Frau, eine 22-Jährige, haben sie mit der Drohung, man würde ihren Eltern was tun, dazu gebracht, auch eine wildfremde Frau an der Tür zu klingeln und sie totzuschlagen. Hat dann nicht geklappt, weil deren Kinder dazwischen, ja, mit dem Hammer. Sind die Kinder dazwischen gegangen, die Frau ist schwer verletzt und die Kinder haben die dann überwältigt. So, solche Sachen passieren hier. Das sind, und wie, ich fand es einfach, für uns hier in Russland ist, wir wissen das. Das kennen wir. Aber weil in Deutschland gar nicht berichtet wird, habe ich gesagt, ich übersetze diesen Artikel, die Geschichte mal. Weil es einfach nur zur Information. Die ach so liebe Ukraine, das sind die Methoden, mit denen sie vorgeht. Das hat nichts mehr mit Krieg zu tun, das ist reiner Terror.
Klar, im Nebel des Krieges, ne?
Ja, aber das sind so Sachen, ich meine, man könnte es ja bei euch berichten, die Medien könnten ja sagen, guck mal, die Ukraine wehrt sich mit allen Mitteln, aber das ist sogar den deutschen Medien oder den westlichen Medien zu peinlich. Diese Methoden sind so unter aller Kanone, dass man das bei euch nicht berichtet.
Du
Weil
kennst ja
das kann
die.
man in keiner Form, in irgendeiner Form rechtfertigen. Das ist einfach nur Nur Terror.
Du kennst
Man macht
ja
es,
die offizielle
das Leben
Linie
der
hier.
Kids wird kaputt gemacht. Die kriegen ja lebenslänglich für so einen Scheiß.
Ja.
Terror, lebenslänglich und die Opfer auch. Tot oder verkrüppelt. Und dann dazu kommen eben so Sachen wie, dass ich, ne, andere werden dann gesagt, komm, zünden mal einen Geldautomaten an oder so. Also mit allen Methoden, von Erpressung über die Nummer mit den Polizisten oder auch über Geld. Ne? Wenn sie merken, da hat einer kein Geld, dann können sie dem einfach Geld bieten. Sagen, pass auf, hier, ne, du kriegst 1000 Euro, mach mal das und das. Oh, Kohle ist geil, brauche ich. Also jeden Trick, den du haben kannst, das ist ausgereift. Nach 4 Jahren Krieg, diese Callcenter sind hochgradig ausgereift, da sind Psychologen alle. Richtig professionell, nicht irgendwie eine kleine Bande, sondern richtig mehrere gut organisierte Callcenter in der Ukraine, die sowas rund um die Uhr machen. Was ja auch einer der Gründe ist, warum Russland jetzt gegen Telegram vorgeht. Viele dieser Kontaktversuche laufen über Telegram.
Ich
Und
nenne es mal.
Telegram ist ja nun mal leider Gottes unter französischer Kontrolle. Und sperrt, wenn die Russen sagen, sperrt das mal, dann machen die Terror bei uns, dann sagen die Franzosen, ja, irgendwann mal, tschüss.
Ich nehme das mal staunend zur Kenntnis jetzt, das Ganze, und würde auf unseren letzten Artikel überschwenken. Da geht es eher um ein geschichtliches Thema, aber trotzdem eng verknüpft mit den aktuellen Ereignissen. Es gibt eine gute Dokumentation, die ein uns guter Bekannter gemacht hat, von Dirk Pohlmann, nämlich wie Deutschland heimlich Israels Atombombe finanziert hat. Sprich, kannst du mal ganz
Ja.
runterrollen, da ist unten in dem Artikel ist dann auch der Link drin. Also hier von 2012, Israel und die Bombe, ein radioaktives Tabu. Da geht er genau darauf hin, auf ein, und wir sehen im Bild hier die beiden Staatschefs von links Israel. Ich glaube, das ist David Ben-Gurion, wenn ich
Nee, das
richtig
ist
bin.
Herzog, glaube ich. Oder war das Gurion? Weiß ich gar nicht. Kann
Und
auch Gurion
rechts
sein.
ist der
Ja, Herr, klar,
Adenauer.
Gurion. Klar, Gurion, ja.
Ja, erster Staatschef, erster Präsident
Ja,
war das, glaube ich,
mein
genau. Ja,
Fehler.
ja. Und ich habe das auch vor kurzem erst aufgeschnappt, dass also Deutschland Israel 10 Jahre lang mit knapp 200 Millionen pro Jahr quasi unterstützt hat.
Was damals ein Schweinegeld war.
Ja, also heute auch noch, aber wenn du jetzt in den
Ja,
50er
damals war es
Jahren,
richtig Geld.
ja, umgerechnet,
Also,
wie viel wäre das heute?
weiß ich nicht, aber wir können jetzt mal, warte mal, das war, wann war das? 1960. Wir können ja ganz kurz mal googeln, dann könnten wir
Genau.
das in Größenordnung kriegen, nicht mal dieses Umrechnen, was wäre das heute.
Wie viel wären
Deutscher,
200 Millionen
der
Dollar?
Bundeshaushalt 1960. Dann können wir
1960
sehen, wie viel,
heute
was
wert.
damals der Bundeshaushalt war. Guck mal, der Haushalt war damals 4,5 Milliarden. Nee, halt, war mit 4. Ja.
Also zehnfach ungefähr. 200 Millionen entsprechen heute 2,2 Milliarden und das mal 10, da bist du bei 20, 22 Milliarden Dollar. Und da kannst du schon ein Programm ganz schön auf den Weg bringen, ja.
Also, das ist die Zahl. Die Staatsausgaben im Fiskaljahr 60 waren 15 Milliarden US-Dollar. Das waren, also dann waren das 30 Milliarden. Das ist mal ein D-Mark hier. Also auf jeden Fall, das ist schon eine Summe. Nehmen wir mal an, etwa 10% vom Bundeshaushalt. Das wäre jetzt so, als wenn heute jemand, das wären 4 Milliarden. 4, 5 Milliarden. Ist nicht ohne.
Was vom Bundeshaushalt? Wie viel hat der Bundeshaushalt?
Knapp eine halbe Billion, 500 Milliarden plus minus.
500 Milliarden, da ist 1% sind 5 Milliarden. Das wären dann also 10% sind 50 Milliarden.
Ah, sorry, ja, das ist okay, ja, stimmt, ja.
War jetzt gerade so, nur kurz.
Ja, alles gut, hast du recht.
Aha.
Also, das heißt, es war richtig viel Geld. Das hat Deutschland Israel als Entwicklungshilfe gegeben.
Damit sie Atombomben kriegt.
Ja, das stand ja nicht drauf. Aber Deutschland hat nie Abrechnung verlangt, wo das Geld hingeht.
Die Zeit
So, und der Punkt
damals
ist
nach dem
folgender.
Zweiten Weltkrieg war ja auch eine andere, ne?
Ja,
Da
nee, man muss das, also man muss das, das hat der Film von Pohlmann, den kenne ich schon lange. Und was wir jetzt hier, der Artikel, den ich habe, ist eine Übersetzung aus der israelischen Haaretz, aus einer israelischen Zeitung, die hat das Thema jetzt behandelt. Auch sehr detailliert, sehr interessant zu lesen und bestätigt all das, was Pohlmann schon 2012 gebracht hat. Also der Punkt war folgender: Israel wollte die Bombe, die Franzosen. Ne, vor de Gaulle noch, die haben das hinter den Kulissen, also die Regierung wusste gar nichts davon, haben da mit Israel zusammengearbeitet. Und die CIA hat dann auf Spionagebildern gesehen, in der Wüste, in der kleinen Stadt Dimona, da wird irgendwas gebaut, die Israelis bauen da was. Und dann haben die CIA-Analysten gesagt, das sieht ja so aus wie der französische Reaktor für die Atombomben. So, dann haben die Israelis versucht, haben die Amerikaner versucht rauszukriegen, was sie da bauen in Dimona. Da gab es dann riesen Ärger. Und dann kam de Gaulle und der brauchte auch ein Jahr, bis er verstanden, was los ist, weil das alles hinterm Rücken der französischen Regierung ging. Nach dem, ne, Deep State gibt es nicht. Aha, von wegen. Klassisches Beispiel. De Gaulle hat das dann gestoppt. Aber da waren die Israelis schon so weit, dass sie konnten. Aber das Geld war nicht da. Und da hat Adenauer, weil er sagt, wir müssen uns mit den Juden aussöhnen, hat er mit Ben Gurion das ausgekaspert, dass Deutschland das bezahlt. Ganz, ganz vereinfacht die Geschichte erzählt.
Und der
Und dann hat Deutschland fröhlich Geld
Atombombenversuch.
überwiesen. Geheim, also als Entwicklungshilfe, aber was dahinter stand, was die abgesprochen haben, ja, das wurde nicht veröffentlicht.
Wo kommt Südafrika hier ins Spiel, weil ich von einem Atombombentest im Südatlantik irgendwie noch was aufgeschnappt habe?
Die kamen ins Spiel, das waren dann auch wieder, Südafrika braucht die Technik, wenn ich das richtig erinnere, Südafrika braucht die Technik und die Israelis brauchten das Uran. War eine Art Tauschgeschäft.
Haben die Südafrikaner die Atombombe? Nee, die haben nur
Hatten
Atomkraft.
sie.
Hatten.
Ja. Die Apartheid-Regierung hatte Atomwaffen. Das war eine Bedingung der USA für die Absetzung der Apartheid und für die Einsetzung von Nelson Mandela, dass Südafrika seine Atombomben abgibt. Die USA hätten es nicht akzeptiert, dass ein Mandela Südafrika Atombomben hat. Die Bedingung dafür, dass die USA großes grünes Licht geben für den Machtwechsel zugunsten Mandela,
Aha,
war Abgabe der Atombomben.
das wusste ich nicht.
Doch, doch, Südafrika war in den 80er Jahren Atommacht.
Krass. Das würde heute die ganze Situation auch verändern, wenn die eine Atombombe hätten, oder?
Ja, wie gesagt, das war damals. Sie hatten damals die Atombombe und da waren sie. Und die hatten sie wohl, das war wohl, also wenn ich das jetzt richtig, diesen Teil richtig erinnere, war das israelische Technik im Tausch für südafrikanisches Uran für die israelischen Bomben.
Okay. Aber es gibt kein Deep State.
Am Leben
N
nicht.
nicht, null, nada.
Nicht, niemals nicht.
Gibt keine
Alles
Epstein-Klasse,
Verschwörungstheorie.
gibt keine Epstein-Klasse, es gibt nichts zu sehen. Pamela Bondi und Dan Bongino und Kash Patel haben alle gesagt, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen im Nebel des Krieges. Jetzt haben wir es wirklich oft genug gesagt, jetzt weiß auch jeder, wie die Sendung heißt.
Ja.
Ich würde es auf
Also es ist.
Deutsch, ich würde es auf Deutsch nehmen, nicht Fog of War, sondern wir sind in Deutschland, wir schreiben deutsche Titel, wenn es geht.
Finde ich gut. Ja,
Ja?
dann heißt es aber nicht Nebel, es ist Kriegsnebel, heißt es, das deutsche Wort.
Kriegsnebel.
Kriegsnebel heißt es.
Dankeschön.
Bitte
Nehme
schön.
ich. Nehme ich so. Ja? Schreibe ich mir
Sehr
mit
schön.
meinem Füller hier gleich auf. Kriegsnebel ist die Sendung und die ist jetzt zu Ende. Thomas, ich danke
So,
dir. Wir sind durch für
ja.
heute.
Ach, du willst mich nicht mehr reden lassen, okay. Also ich kann, wie gesagt, wirklich jedem, der sich dafür
Ich ziehe sie
interessiert,
mir heute rein. Die habe ich heute
liest diesen
Abend.
Artikel,
Ja.
guckt euch die Bohlmann-Reportage an. Hochspannendes Thema. Bin überrascht, dass du es nicht wusstest.
Dass der die Doku hat, oder was meinst du?
Ja, dass du die Doku gar nicht kanntest.
Nee, also der hat ja
Bin
25
überrascht.
Dokus gemacht,
Die,
ja.
also als ich noch bevor der Antispiegel kam, als ich so auf Dirk Pohlmann gestoßen bin, habe ich mir sofort seine Dokus angeguckt. Und das ist eine, die kenne ich also schon 10 Jahre
Muss ich
jetzt.
ihn demnächst mal fragen, wenn wir ihn mal wieder ins Homeoffice holen. Da können wir das Thema nochmal aufgreifen. Thomas, dann machen wir
Aber da hat er
hier.
viel darüber erzählt. Es war, die Doku war, glaube ich, einer der Gründe, warum er dann beim ZDF nicht mehr gewollt war.
Unter anderem, ja.
Ja, ich glaube, die war der Feuer. Das war so heißes Thema.
Muss ich ihn mal fragen.
Ja,
Also,
frag.
in diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir sehen uns wieder. Dann hau rein in die Tasten und dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Homeoffice-Sendung oder wann auch immer ihr bei uns im Programm zuschaut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sind raus und bis nächstes Mal. Ciao, Servus.